Ladies and gentlemen, here comes the podcast that everybody wants but nobody needs. This is
Hallo, Servus, grüß euch und willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcastes Geschwätz. Übrigens habe ich gehört, dass das voll viele sagen, also dass natürlich das Geschwätz ihr Lieblingspodcast ist, aber dass ihr Podcast der Lieblingspodcast desjenigen ist, der gerade hört. Das werde ich vielleicht weglassen, weil ich ja voll gelogen. Also ich bin ja einer unter vielen, natürlich einer der Besten. Aber so, nur dass das mal kurz erklärt ist. Zum anderen habe ich ein unglaublich großes Vergnügen, nämlich einen signifikant unglaublich guten Typen vor mir sitzen zu haben. Kenne ich ewig, bin ich Fan seit ungefähr Minimum 10 Jahren. Glaube, nur mal doppelt so lange macht der Mensch schon Musik. Um dieses Thema wird es heute auch gehen. Ich begrüße in aller Herzlichkeit und Liebe Sebastian Unglaublich Schweiger. Grüß dich.
Servus Thomas, hi.
Grüß dich, hallo.
Hey, voll die gute Ankündigung.
Ja, da und dort habe ich meine Momente.
Danke.
Bitte gerne. Wieso habe ich den Sebi eingeladen? Eigentlich im Prinzip jeder, der ihn, glaube ich, gefühlt eine Stunde seines Lebens gesehen hat auf einer Bühne oder erlebt hat in seinem Sein, stellt sich diese Frage nicht mehr. Denn wenn es, wenn man im Duden nachschlagen würde und der Mensch, der unglaublich viele Dinge und Projekte angeht, anfängt, grundsätzlich it beendet, aber immer wieder währenddessen, aber währenddessen immer wieder neue erfindet, würde dort Sebastian B. Unglaublich Schweiger stehen. Glaub ich, meine Definition. Na, es ist tatsächlich so, die obligate Frage stelle ich dann gleich, aber ich will nur einen kurzen Aspekt einfügen, der euch zeigen soll. Nur nichts, nur wenn man vom Sebi seine Facebook-Profilbeschreibung liest, dann steht da: Größenwahnsinnig bei Herrgotts Zeiten, Klugscheißer bei Learn to Rock Musical School, Aquariscope, fast ein Musical, schlechter Roadie bei 2020, ziemlich laut bei Laut, Quotentiroler bei Gab und Gall, professioneller Background-Dancerin bei Balcony Stories, oben ohne bei Funky Monks. Und das ist ungefähr nur die Hälfte eigentlich, was ich sonst nur anfühlen könnte.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht mehr ganz aktuell.
Na voll, da kommt noch viel mehr. Da
steht noch der andere von Two Seats Left.
Scheiße, ja. Wie habe ich das vergessen können? Oh, da steht es da oben rechts.
Es steht leider ganz unten, weil es halt mein erster Job war.
Das stimmt.
Ja, ich bin irgendwann draufgekommen, dass man auf Facebook kann man seinen Beruf angeben. Und das Geile ist, man kann was auswählen, aber man kann auch selber was hinschreiben.
Ja.
Sowas wie oben ohne.
Ja, was du immer bist.
Ja, was ich, aber hauptsächlich bei Funky Monks.
Ja, tatsächlich. Weil das der Funk ausmacht.
Ja.
Oben ohne zu sein.
Ja, und vor allem der Funk aus den 90er.
Ah ja.
Ganz wichtig.
Okay.
Vor allem, wenn man Keyboarder ist bei Funk, da hat man nicht so viel zum Tun. Da muss man irgendwie andere Sparten abdecken.
Okay.
Da ist oben ohne.
Dann hast du Sex abgedeckt.
Da bin ich eigentlich für Sex verantwortlich.
Ja. Sehr gut. Also ist Funk aus der Neuzeit schon bekleideter in dem Fall?
Ja. Ja, eigentlich schon. Wenn wir von Wolfpack reden oder so.
Zum Beispiel, man sollte eigentlich nur von Wolfpack reden, wenn es um Funk geht.
Also wenn wir von Funk, von der Neuzeit reden, reden wir von Wolfpack und von den Scary Pockets.
Die kenne ich nicht, aber dafür Wolfpack unbedingt.
Selbe Szene. Und die haben eigentlich immer was an. Ja.
Schade eigentlich.
Ja. Und sind saugeil, aber nicht so sexy. Früher war schon mehr Sex irgendwie.
Im Funk?
Generell.
Ist Sex in der Musik wichtig?
Ja, es hängt schon vieles zusammen, ja, Musik und Sex.
Aber ich finde, im Prinzip sollte eigentlich die Musik an sich schon diesen erotischen Part abdecken und die Optik. Klar, die Optik spielt immer mit, aber mit der Optik deckt man ja, im Prinzip rettet man sich dann oft nur.
Vielleicht wollen Leute damit irgendwie ablenken oder was kaschieren.
Was? Das
kann schon sein. Ja, wenn du sagst, eigentlich sollte Musik für sich sprechen und alles und manche Leute entscheiden sich dann dafür, dass sie irgendwie die Show oder das Optische hernehmen, um die Musik, Sache von der Musik vielleicht zu kaschieren.
Mhm.
Aber manche Leute, gerade diese großen Künstler, wie wir sie alle lieben und seit Jahrzehnten kennen, die man nie vergessen, Jimi Hendrix zum Beispiel.
ZB.
Ja, die leben das Leben so krass, dass das keine Show ist, sondern die sind so. Und der ist dann nackt auf der Bühne, oder die Chili Peppers für die 90er,
yeah,
die sind dann nackt nur mit der Socke bekleidet auf der Bühne. Und das ist nicht, weil die irgendwie was kaschieren wollen oder irgendwie möchte gern, sondern weil die wirklich so waren. Die waren die Vollfreaks. Und das hängt dann schon zusammen. Die machen so Musik, weil sie Vollfreaks sind, und die leben dann halt auch so, weil sie Vollfreaks sind. Und das, wenn diese Mischung passt, das taugt mir mal
am meisten. Ja, ist schon fix geil. Oder halt bester halbnackter, oder halt bekanntester halbnackter Mann ist gefühlt Iggy Pop. Also der, glaub, weiß gar nicht, ob der überhaupt schon jemals so ein T-Shirt angehabt hat in seinem Leben, aber,
ja,
aber der Mann des Punks. Aber sei es darum, gell? Also ja, du bist, bist du generell sonst zu Hause eher angezogen. Was bist und kannst du eigentlich, Sebi?
Was kannst du eigentlich? ich bin daheim gar nicht so viel angezogen.
Also, wieso hilft dir das in deinem, in deinem Denkprozess?
Ich finde Kleidung einschränkend.
Das ist sie tatsächlich. Beim Schiffen zum Beispiel.
Ja, na, auch so beim Schlafen, ganz ganz schlimm.
Okay, ich wollte jetzt, glaube ich, jetzt zwingend...
Entschuldigung, ja, nee, was ist die zweite Frage? Was ich bin?
Was, ja, was du bin? No, no, was du... Also die Frage klingt immer ein bisschen salopp, was kannst du eigentlich? Aber ich finde sie sehr gut gestellt, weil da kannst du überlegen. Viele sagen ja mal, ja nix, aber das,
nein,
Gott, das kann ja bei dir gar nicht sein.
Also ich glaube, ich bin sehr kreativ und was kann ich? Ich kann mir was überlegen. Ich habe sehr viele Einfälle. Und ich glaube, ich kann auch gut mit den meisten Menschen irgendwie umgehen. Und das gehört dann auch ein bisschen zusammen zu diesem ganzen Kulturscheiß. Also gute Ideen hat jeder oder haben viele schneller mal. Und die Umsetzung ist ganz ein anderes Thema. Ich bin nicht der beste Umsetzer, das weiß ich selber. Aber ich kenne viele Leute und die, ich schaffe es irgendwie... Du weißt wie, ja, aber ich schaff's irgendwie, dass irgendwas auf die Beine gestellt wird. Das wird dann sehr chaotisch,
ja,
und ich überarbeite mich dann meistens und dann kommt wieder was anderes daher, wie du sagst, dass ich dann das auch nicht vernachlässige und so weiter. Aber prinzipiell kann ich sehr gut mit Leid reden und mit Leid umgehen und auch Leid mobilisieren.
Ja. Würde ich zustimmen. Ja. Steht dir aber deine Kreativität, vor allem der Drang des Outputs, den ich dir unterstellen würde, ja, auf dem Weg?
Ja, also der Drang des Outputs, ja, das ist tatsächlich ein Thema bei mir. Also ich versuche gerade weniger zu machen und dafür das dann gescheiter. Ich schaffe überhaupt nicht.
das wollte ich dir jetzt gerade sagen, weil das kann ich mir null vorstellen.
Ja, es funktioniert tatsächlich besser, aber das merkt man natürlich nicht, weil viele Ideen ich einfach kaum erzähle.
Ja, wie viele kennt ihr so im Kopf um? So, wenn du jetzt in die Woche rekapitulierst.
Es kann man irgendwie nicht in Zahlen fassen.
Was, Gott, oh Gott.
Also ich denke, ja, ich habe echt... Also
na, was jetzt, der, klar, so diese Mini-Ideen, die aufkommen, aber so, wo du denkst, boah, die so drei Sachen, die sollte ich doch machen. Also, weißt du,
man sich so... zusätzlich manch, oder?
Ja, ja, die halt so auf, sein, auf die sollte ich noch machen Liste setzt.
So im Leben?
Nein, ich finde schon, sagen wir, nehmen wir einen Monat her. Den letzten Monat. Hat es da was Neues gegeben?
Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Es kämen ganz viele Ideen, kämen wieder daher, kämen irgendwie tauchen wieder auf, die ich vor Jahren vielleicht gehabt habe. Natürlich will ich irgendwann einmal ein Theaterstück schreiben. Ich will eigentlich alles machen, was ich noch nicht gemacht habe. Ich bin ein Fan davon, wenn jemand etwas macht, was eigentlich nicht so kann oder keine Erfahrung hat.
Ja.
Das finde ich immer ganz cool. Ich finde, da kommen gute Sachen aus. Oder spannende Sachen.
Spannende,
ja. Und ich möchte auf jeden Fall noch irgendwas mit Theater mehr machen. Da tauche ich jetzt ganz unprofessionell tauche ich da ein bisschen ein in das Thema und schaue ein bisschen zu und denke mir, wow, ich möchte was Eigenes machen.
Okay. Ja, aber du hast jetzt schon bei zwei Musicals mitgewirkt, also eigentlich mehr Musical mitgewirkt, aber geschrieben hast du doch, glaube ich, eh schon.
Ja,
an zwei.
Da habe ich viel Musik gemacht.
Ach so, okay.
Aber die Geschichte, da steht zwar immer mein Name drauf, aber es ist immer so, dass die Grundidee, also immer Blödsinn, die Grundidee vom letzten Musical, vom Aquarioskop, die war von mir. Aber da habe ich genau einmal mit dem Leisi getroffen, der das Musical da schlussendlich geschrieben hat, mit dem haben wir getroffen, da habe ich die Grundidee gehabt, die quasi die Welt mir überlegt, aber die komplette Ausführung das Drehbuch und die Geschichte habe ich dann zum Beispiel nicht gemacht.
Okay.
Das habe ich auch noch nie gemacht. Also außer beim Hörspiel.
Ja.
Aber Theater ist nochmal ganz was Eigenes.
Das glaube ich, ja.
Und auch wie man Ideen umsetzt und wie man, Theater ist so cool, beim Theater kann man nämlich einfach irgendwas behaupten. Mhm. Kann man sagen, wir sind alle Fische, das ist ein Aquarium. Mhm. Klar, man tut ein bisschen Requisiten und Bühnenbild basteln, aber auf die Leute geben sich zufrieden, wenn man einfach sagt, das ist ein Aquarium, das sind Fische. Auch wenn sie nicht ausschauen wie Fische, aber es ist dann so, das ist Fakt. Das ist cool am Theater.
Aber du würdest dir da dabei beim Theater, würdest du dir ja eine sehr große Säule selber nehmen, weil da ja die Musik wegbleibt zum großen Teil. Weil Musicals stützen sich hauptsächlich auf der Musik, die dabei ja mitschwingt, oder? Klar, die Story auch, aber beim Theater, und ich kenne Theater eigentlich ja nur, also machst du Theater oder machst du Kabarettismus?
Boah, keine Ahnung. So, das
weil das würde ich dir schon eher zu, also weißt, klar, wie du sagst, du willst etwas machen, wo du noch nie gemacht hast, aber ich finde, dass dir die humoristische Seite ja auch sehr liegt.
Ja,
deswegen
danke.
würde ich sich das Kabarett mehr anbieten.
Na, was ich dazu sagen möchte, als Theater interessiert mich aber nicht unbedingt, dass ich auf der Bühne stehe.
Ja, nein, ich muss noch
mitschreiben. Ich kann auch gerne einfach ein Stück schreiben oder Regie führen oder die Musik zum Theater machen, aber einfach in die Thematik Theater. Und ja, Humor ist tatsächlich zwangsmäßig immer dabei, bei allen Projekten, die ich mache. Ich finde gar nicht, dass ich so lustig bin. Ich bin eher,
das macht dich auch lustig.
Ich bin sehr zynisch. Ich bin sehr zynisch und Leute gehen mit Zynismus halt meistens damit um, indem sie lachen.
Ja, das stimmt.
Und ist allerdings. Okay, ich so schieren, du warst gestern ein Konzert, wo ich gespielt habe in Weißenbach.
Ja.
Und da ist zwischen den Liedern bei meinen Ansagen viel gelacht worden. Mhm. Und das freut mich natürlich schon.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass ich einen Witz mir überlege.
Ja,
sondern ich sage eigentlich, was ich mir denke. Und da sind viel unangenehme Situationen dann dabei. Und dann lacht man, wenn man was Unangenehmes ist.
Ja, ja, klar.
Typisch.
Ja, das stimmt schon. Ah, und ich muss gerade berichtigen, ein Kabarett ist ja wieder was anderes wie ein Theater, weil Kabarett ist ein Einzelstück. Aber ein Theater, finde ich, hat immer die gleiche Note wie ein Kabarett. Und es stimmt, dein Zynismus ist eigentlich das, was ich eigentlich so lustig finde.
Ja.
Und gerade weil, das ist eigentlich das Schlimmste, wenn Menschen glauben, sie sind lustig, dann sind sie es ja zu 90% nicht. Beziehungsweise, wenn man das bewusst so irgendwie rauskehren will.
Ja, voll. Aber ich kenne manche Leute, die können einen Witz gut verkaufen, indem sie ihn selber richtig feiern. Es gibt Leute, die, bei denen funktioniert es überhaupt nicht.
Ja.
Aber es gibt aber, die machen einen Witz, lachen selber so krass, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, das in deinem Gehirn zu verarbeiten.
Ja.
Und da musst du selber irgendwie lachen, weil das so ansteckend ist. Und das funktioniert bei manchen Leuten. Ich kriege jetzt nicht dazu.
Ja, aber das ist ja wieder etwas, das ist ja die Leute, die dir einen Witz so erzählen, wo sie dann selber lachen, da wo ich selber zum Teil dazugehöre, das ist ja dann nicht etwas, was du bewusst machst, sondern einfach etwas, weil du findest das so eben, arg lustig.
Ist, ja, weil es voll cool.
Genau, und Ehrlichkeit ist eigentlich das, was man dann am meisten abkauft.
Voll.
Und wenn du die da bewusst lustig ausstellen willst, dann geht das massiv in die Hosen.
Ich hasse zum Beispiel Witze. Ich hasse Witze so fest.
Ja.
Und ich bin da, eh noch generell, ich habe jetzt gerade vorhin gescheit geredet, dass ich gut mit Menschen umgehen kann.
Mhm.
Ich kann mit Einzelpersonen gut umgehen, Menschenmassen verabscheue ich eher. Und wenn dann diese typische Runde ist und dann fängt es an, dass einer einen Witz erzählt und dann meint, jeder muss einen Witz erzählen.
Das ist so ein Männerrunden-Ding.
Da gehe ich. Weil ich tue mir da so schnell fremdschämen, wenn dann jemand einen scheiß Witz erzählt, was zu 90% passiert, und dann lachen die anderen zur Höflichkeit, einfach, bah.
Bah, ich bin ja raus, bah.
Ja,
ekelhaft. Allerdings habe ich da auch wieder Menschen in meinem Umfeld, ganz großer König in der Hinsicht ist mein Cousin, bei dem, der ist eigentlich nicht so alt, glaube Mitte 30 oder Gott auf den 40er zu. Und der kann Witze geil kurz erzählen. Aber
das ist dann geil, natürlich.
Na, volle. Und das ist schon, der fängt an und ich stöhne schon so in mir auf. Und ich so, oh Gott, weil der wird so schlecht. Der trifft die Pointe nie, nix. Der macht jetzt schon so alte Männerschmähs, weißt du, so Papa-Witze. Und ich, oh Gott, und der ist, ich lache eigentlich drüber, wie es bringt, als wir über den Witz selber. Meistens kenne ich den schon seit 3 Jahren. Ganz übrigens, wenn man sich richtig krass fanschen will, falls du mal Zeit hast und Lust hast, was ja ganz oft passiert bei dir, Puls 4 Witze Stammtisch. Eine Minute eingeschalten, dreimal hergespielt. schlimm. Nein, ist echt voll. Richtig unnötig. Was tust du, wenn du mal Zeit hättest?
Ich habe tatsächlich inzwischen ein bisschen Zeit.
Okay.
Also, wir haben jetzt das letzte Jahr viel zusammengearbeitet und dann habe ich natürlich überhaupt nie Zeit gehabt, Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Zeit, weil ich gemerkt habe, ich brauche einfach auch Freizeit. Und es ist nicht so, dass ich dann weniger schaffe, wenn ich mehr frei nehme. Im Gegenteil. Wenn man dann arbeitet und man hat davor und danach ein bisschen frei, arbeitet man konzentrierter und so. Deswegen ist es gar nicht mehr so, dass ich gar keine Zeit habe. Das stimmt jetzt nicht. Wenn ich Zeit habe, dann, also wenn ich richtig viel Zeit habe, dann wandere ich tatsächlich.
Mehr als wir einmal dein
Na,
Leidensweg da auf.
ich mache alle 2 Jahre mache ich so einen Pilgerweg
Ja, genau,
quasi.
ja. Finde ich cool.
Aber das, dafür habe ich nur alle 2 Jahre Zeit. Aber dann sind es
Also.
dafür dann so 10, 14 Tage am Stück.
Das finde ich stört, aber okay.
Und
Machst du danach so richtig die Pilgerreise? Na, ist einfach irgendein Weg, oder?
verschiedene Sachen. Wenn man jetzt einen Jakobsweg macht, also einen Teil vom Jakobsweg, 300 Kilometer oder so von Porto nach Santiago.
Jesus Christ. Okay.
Und sowas finde ich cool. Da bin ich auch dann voll extrem, Handy aus. Ich schreibe jedem, wo ich weiß, der meldet sich vielleicht oder da gibt es was Arbeit oder so. Schreibe ich, hey Leute, ich bin bis zum, keine Ahnung, 1. Juni weg. Schreibe meinen Eltern, hey, wenn man was zustoßen sollte, macht es bitte erst am 1. Juni Sorgen. Davor.
Ja, aber das ist ja diese grandiose Handy-Detox, die eigentlich viel mehr Menschen machen sollten, oder?
Das mache ich schon, aber ewig. Das mache ich echt schon lang.
Super.
Ich mache das mache ich tatsächlich oft. Das mache ich sicher 5-mal im Jahr. Das wirklich eine
Handy-Detox.
Woche ist es das Handy ausschalten.
Genau,
Ja.
Handy-Detox ist wirklich einfach die, dadurch, dass du ja die mehr oder weniger das Handy wirklich ausschaltest, hast du ja schon massiv kleineren Zugang zu Medien.
Ja.
Und das ist einfach dieses Detoxing.
Ich bin ein volle Extrem. Also ich habe sämtliche Nachrichtensachen wegstehen. Ich habe
Benachrichtigungen manchmal.
Na,
Also.
Nachrichten, also Medien, also Standard, DD,
Ach
diese
so,
ganzen Apps habe
okay.
ich weg dann, weil am Handy passiert es ganz oft, dass man einfach irgendwie gerade, weiß man nicht, was tun, schnell Bus warten, man tut irgendwas, dann kriegt man keine Nachricht, dann schaut man den irgendeinen Standard und liest was und ärgert sich. Und immer dachte, wenn ich schon Nachrichten lese, möchte ich das bewusst entscheiden und dann muss ich wieder den Computer hinkommen, das www.standard eintippen,
Und
wie so
das
ein
tust
Opa.
du?
Immer weniger tatsächlich, weil ich drauf kann, bin, mir geht es besser, wenn ich weniger Nachrichten lese.
Okay.
Ich bin tatsächlich sehr ungebildet.
Na,
Ich weiß überhaupt nicht, was passiert in der Welt.
uninformiert, du bist nicht ungebildet.
Ja, uninformiert bin ich. Und ich habe auch Benachrichtigungen alle aus. Also bei meinem Handy läuft, vibriert schon ewig nicht mehr.
Aber du bist doch abhängig, mindestens vom E-Mail-Verkehr.
Ja, aber ich entscheide mich bewusst, E-Mails nachzulesen.
Okay.
Ich sage, okay, jetzt hocke ich mich hin und schaue, ob ich E-Mails gekriegt habe. Dann, aha, 3 E-Mails kriegt, dann beantworte ich die. Aber bei mir poppt gar nichts auf. Nur Anrufe, aber nur visuell. Deswegen, du hast gemerkt, deswegen rufe ich oft zurück.
Super. Deswegen,
Hebt mich ab.
das erklärt mir immer, wieso die Wichser nie zurückrufen. Oder halt zurückschreiben, weil die Feinden hören ja nur von 9 bis halb 10 ihre Nachrichten anschauen.
Ich habe mir vorgenommen, wenn bei mir alles aufploppen wird, weil jemand was schreibt oder so, du kennst es eh von den
Ja.
ganzen Gruppen. Und wenn dann noch beruflich damit zum Tun hast, du schaffst es dann gar nicht, vom Kopf her etwas zum Verschieben. Wenn ihr jetzt eine SMS kriegt oder SMS, WhatsApp oder irgendwas und da steht drin, hey, nächste Woche kannst du da spielen, ein Gig oder so, dann schaffe ich es nicht, das erst am nächsten Tag zu beantworten. Weil ich mir dachte, ah, jetzt schreibe ich gleich zurück, dann ist das fix und ist erledigt. Ich weiß auch, dass für andere Personen das feiner ist. Aber deswegen habe ich diese Benachrichtigungen ausgeschalten, weil zum Beispiel jetzt bin ich da bei dir, red mit dir, alles super. Jetzt dann fahre ich mit dem Auto, dann bin ich daheim und irgendwann denke ich mir, ah, jetzt schaue ich nach, wenn ich Lust habe. Dann schaue ich nach und dann beantworte ich das. Und seitdem geht es mir echt viel besser. Und das, ich habe wo kein Facebook mehr auf dem Handy. Das sind alles bewusste Entscheidungen, die ich
Das
treffe.
ist voll gut, ehrlich.
Ja.
Ich habe es erst, habe halt wieder so einen Rant ausgelassen, weil was täte ich denn schon in meiner Zeit? Und gestern, weil ich trinke mit meiner Mama eigentlich immer, wenn es das ausgeht, einen Kaffee zu meinem Aufstehen in meiner Nachtschichtsrhythmuszeit. Oder halt generell. Und haben wir uns das mal kurz durchgesponnen. Gerade jetzt, wenn du Österreicher hernimmst, oder?
Ja.
Und wir nehmen jetzt die ZIP als Referenz her, was da so an Reaktionen passiert, wenn die halt irgendwas posten. Das sind im Schnitt so, wo man halt sich die Zahlen, was die Leute angeschaut haben und reagiert haben.
Die Kommentare,
Zum
ja.
Beispiel die Kommentare dann noch. Jetzt sind da halt Reaktionen in Form von gefällt mir Sachen oder halt it. 20, 30.000, 500.000 Views und Kommentare 1000 oder sowas. Mhm. Ja. Jetzt bricht das auch hier auf Österreich mit 8 Millionen Einwohnern. Das ist ein Hasenfurz an Menschen, die sich da drei verausgaben und im Prinzip, wenn du in die Kommentare einschaust, da kracht dir alles zusammen. Im Prinzip. Diesen Stress verstehe ich vollkommen, dass du sagst, das bringt nichts, da ist eh besser, wenn das weg ist. Habe ich mir auch zugestanden. Mhm. Ich habe mir gedacht, diese Itamol 1% gefüllt, die da reinscheißen. Das Problem ist allerdings den Sound, dass das ausgibt, dass das macht, das Bild. Die Leute, die das da, die gehen halt, es gibt ja ganz, ganz viele, das allermeiste, was passiert in Facebook, ist lesen. Ganz viele Menschen gehen da rein, lesen. Die kommentieren nicht, die reagieren nicht, die lesen nur. Also, sie sind stille Mitleser. Ja. Und das ist das, wo ich mir dann immer so einen Kopf mache. Aber das ist jetzt nicht dein
aber
Problem.
Von denen kriegt man die Reaktion halt nicht mit, oder?
Eben.
Ja, das ist klar, das ist immer so, das ist auch in einem Kulturbereich, wenn du einen Post machst oder wenn du irgendwie ein Lied aushaust oder so. Klar, man hat schon die zu Zahlen, zu Streaming-Zahlen und so und bla bla bla. Aber dann denkt man sich, ah, da schreiben nur drei Leute drunter. Aber dann merkst du dann schlussendlich, wenn die Leute auf der Straße triffst, dass sie die sagen, ah, ich hab's gehört und voll cool, hab's nicht hingeschrieben, ich sag's dir lieber.
Und das, ich finde, die Aussage finde ich auch immer super, ist ja nett, finde ich auch cool, ist ehrlich. Mhm. Aber ich denke mir so, es wird aber rein medial mehr helfen.
Ja.
Nimm diese kleine Minimacht, die du hast, und gib dem Scheißdreck ein Like.
Ich bin ja wirklich, der Andi sagt immer, ich bin ein alter Mann
in einem jungen
Körper gefangen, weil ich habe kein Instagram, ich habe kein Spotify, ich habe Facebook, habe ich noch, aber auch nur, weil, dass ich nur irgendwie da bin. Und was ich tue, also wenn meine Kollegen was releasen oder einen Post aussehen, ich tue immer was drunter schreiben. Ich schreibe meistens nur Spitze, Traum, geil, so ein Wort, eine Silbe.
Ja, aber machst du aber auf bewusste Kritik?
Nicht auf Facebook.
Okay.
Nein, wenn etwas mir wirklich am Herzen liegt oder keine Ahnung, wo Saltbrennt das letzte Album rausgebracht hat und das hat mir so gut gefallen, da schreibe ich dann im Jakob oder im Giko, schreibe ich dann, hey, oder Sprachnachricht schicke, sag, hey, hab's mir gerade angekocht, so cool, das und das und witzig, wie das sich entwickelt hin und her und bitte leite es deinen Kollegen weiter. Mhm. Da mache ich es lieber persönlicher.
Okay. Aber ist es nicht irgendwie eine zweischneidige Marie, wenn du dich selber aus den Medien zurückziehst bzw. zurückhältst, weil du ja als Musiker da massiv abhängig davon bist?
Voll, ich bin tatsächlich auch immer wieder in einem Zwiespalt, weil als Mensch verabscheue ich Social Media voll.
Mhm.
Und natürlich, ich finde, das Internet bringt viel Großartiges hervor, aber auch viel Scheiße. Und also als Mensch wäre mir eigentlich lieber, wenn ich gar nicht mehr auf Facebook wäre.
Hm.
Aber ich weiß natürlich, dass man so als Künstler irgendwie sein muss. Ich war dann lange hin und her gerissen, habe dann probiert, irgendwie mehr Postings machen, habe vor 10 Jahren immer brav jede Veranstaltung Post gemacht und geschaut, dass ein Foto ist. Und jetzt hat sich das so immens weiterentwickelt mit den Reels und mit den Shorts und mit Instagram und ich habe gemerkt, das macht mir sowas von keine Freude und ich habe dann gedacht, ich probiere das einfach aus, ob ich trotzdem als Künstler nur existiere für andere Menschen, obwohl ich nicht auf diesen Plattformen bin und bis jetzt geht's sehr gut sogar. Ich habe die Leute kennen mich, also meine Kollegen wissen, der Sebi, den brauche ich jetzt nicht fragen, ob er da Instagram-Story macht. Und das Feine ist, ich spiele ja mit lauter Projekten mit, wo das jemand anderer dann macht.
Mhm.
Mehr oder weniger gut, manche schlecht.
Warum behaltest du dich immer so oft lieber im Hintergrund? Du bist eigentlich fast in keiner dieser Kombos, wo du bist, außer bei deinem Solo-Projekt, das ich ziemlich cool finde, wie bei Casio, da habe ich mich überhaupt nicht auskennt. Warum bist du so ungern im Mittelpunkt? Entschuldigung, dass ich dir jetzt in deiner Dinge, aber da, wir kommen auf das gleich darauf zurück.
Ich liebe es, daneben zu stehen.
Echt? Weil du gern andere Leute Bühne bietest oder weil du einfach gerne im Rampenlicht
bist? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe mit dem Rampenlicht kein Problem.
Mhm.
Ab und zu bin ich im Rampenlicht und dann ist das, genieße ich das. Gestern bei dem Konzert ist es um mich gegangen.
Ja.
Das war cool, das war lustig. Bei diesen Musicals habe ich manchmal Rollen gehabt, wo ich irgendwie mehr zum Reden gehabt habe, wo es um mich gegangen ist. Das war auch cool. Aber ich brauche das nicht so wirklich. Also wie viele andere Leute haben das sehr gern. Die werden sogar deswegen Künstler, weil sie das brauchen.
Diese Selbstbestätigung.
Vielleicht, ja.
Ist schon ein bisschen, oder?
Vielleicht. Und ich brauche auch Selbstbestätigung, aber ganz anders. Und ich habe ganz früh schon, hat mich das Gesamtwerk interessiert.
Mhm. Gesamtwerk von was?
Von einem Kunstwerk. Egal, ob es ein Film ist oder ein Theaterstück oder ein Song. Hauptsächlich natürlich waren es Songs. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, boah, der Sänger ist geil oder der Gitarrist ist geil. So, ich habe mir gedacht, cool, wie der Song in sich klingt. Und mir haben eigentlich ganz oft die uninteressanten Sachen interessiert. Ah, die Orgel da im Hintergrund. Und ah, da schnipsen sie, aber nur beim zweiten Refrain, und da schnipsen sie versetzt, komisch.
Aber und verlierst du die so in Details oder siehst du da schon das große Ganze?
Beides. Also ich finde, die Details machen das Große und Ganze dann oft aus. Und am besten sind die Details, die man gar nicht so wahrnimmt.
Okay, diese ja, da wären?
Zum Beispiel, wir haben ja so viel so Tribute-Konzerte schon gemacht, wo wir irgendwelche Alben
holen. Ah ja, das lassen, für die ne? Beatles.
Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Abbey Road und mit die Funky Monks, mit der Chili Pepper Cover Band haben wir Blood Sugar Sex Magic.
Ah, war das eigentlich auf Tour? Weil ich habe das ja nicht, das habe ich nicht
geschafft. Ja, auf Tour ist übertrieben.
Ja,
wir,
aber
haben,
halt.
Wir haben 3-4 Auftritte gehabt.
Fuck.
Und wir spielen jetzt nochmal. Achso, ihr könnt ja Werbung haben.
Ja, auch. Hey. Auch. Ja, aber das Problem ist, das kommt dann so später, dass da kommt.
Also warst du ungefähr?
Na, keine.
Ey, aber Dezember?
Ja, kann sich rausgehen. Ich versuche im Oktober ein paar aufzunehmen. Also
was eine richtig fette Abrissfete wird, und das wird echt, das ist eine traumhafte Band. Ich bin froh, dass ich da oben ohne dabei sein kann.
Achso, Funky Monks.
Das sind die Funky Monks. Und das ist am 17. Dezember im BMK.
Oh, Horst.
Aha, und da spielen wir das, da spielen wir das Blood Sugar Sex Magic Album, das erfolgreichste und beste Album für die Chili Peppers von 1991.
Bin ich bei dir definitiv uns für die Besten, und ich kann tatsächlich mit Red Hot Chili Peppers ganz wenig anfangen. Also weißt du, so, dass ich habe mal voll viel durchgekocht, und da holen mich echt nur so die Klassiker fast ab.
Ja, mir haben sie tatsächlich schon sehr geprägt in meiner Teenagerzeit. Ich habe dann bei den neuen Sachen, bin ich dann irgendwann nochmal da weggegangen. Aber ich durch den Chris Hauser, mit dem ich viel spiele, mit dem ich viel zu tun habe, sagen wir so, spielen wir leider selten mit ihm. Aber der ist der größte Frusciante, also Gitarrist für die Chilis Fan. Und
Frusciante ist aber jetzt gestorben?
Nein.
Etta?
John Frusciante?
Nein. Nein, aber wer ist gestorben? Bei den Chili Peppers ist doch einer.
Nein, der von die Foo Fighters ist der
Hawkins. Oh, upsi, gestorben, der, boah, das sollte man verwechseln. Entschuldigung.
Würde ich ausschneiden.
Nein. Die Leute sollen mein Unwissen miterleben.
Nein, da ist nichts
so. Bist du ein Aussie-Schneider?
Ja.
Na.
Aber nur bei meinen Fehlern.
Echt jetzt?
Bei den Podcasts
zum Beispiel. Ja. Ah ja, das hat er übrigens auch noch einen Podcast. SKP, ja. Aber der ist so unzuverlässig.
Das ist der unzuverlässigste Podcast der Welt.
Opa. Ja. Allerdings wird er die Folge mit, mit die zwei Rapper-Dudes.
Die Betty war auch dabei. Also.
Nein, die Betty war nicht dabei.
Ach so, du meinst
die warst mit im Lokal.
Mit Johnny Messer.
Genau, Johnny Messer. Dann haben sie dir Tröpfchen, das noch in zwei Teile ohne geschnitten. Und nachher ist das der zweite Teil, keine Ahnung, einen Monat später rausgekommen. Und ich denke mir nur so, why?
Was? Das ist einfach die Gefahr, wenn du zu viele Ideen hast und zu viel machen willst,
ja,
und dann
voll.
Machst du es nur mit jemandem, der gleich ist wie du. Also der Michael und ich
das
machen ja diesen Podcast,
super,
und der ist komplett gleich wie ich. Das ist in vieler Hinsicht cool, aber dann auch blöd. Also wir sind beide so, hey, ich habe eine Idee, wir machen jetzt ein neues Konzept, jetzt laden wir lauter Musiker ein und gehen mit ihr in Stammkneipe, ins Stammlokal, saufen mit denen und reden, und im Hintergrund hört man auch, wie die Bar laut ist und so, das ist das Konzept. Super Idee, gleich umgesetzt, zack, einmal gemacht, wahrscheinlich nie wieder. Wahrscheinlich machen wir es nie wieder.
Wir schaffen es aber nicht. So lachen müssen. Wir haben jetzt ein neues Konzept. Ich denke mal, Burma, die haben hart 12 Folgen und die haben schon 5 Konzepte.
Und das erste Konzept, was mir eingefallen ist, wegen dem ich auch an Michael gefragt habe, ob er mit mir einen Podcast macht.
Ja.
Das haben wir dann nie gemacht,
schlussendlich. Was war das?
Das war die Sideman-Show.
Okay.
Weil ich eben,
du,
das komme wieder zurück zum
Punkt,
weil ich Sidemans cool finde. Aber bei allen Bands liebe ich immer die Leute, die eigentlich nicht vorne stehen, sondern irgendwie so hinten. Mhm. Und da machen wir doch machen wir da halt immer Folgen und laden Leute ein, hauptsächlich von Bands aber oder von Vereinen oder irgendwie, die was machen, die aber eher neben dem Rampenlicht stehen. Und fragen die, wie es ihnen so geht, wie sie dazu kommen, ob's und was sie machen und so. Und da wollten wir tatsächlich einen Peter Kaufmann
als ja. ersten. Ah, oh, krass. Den kriegst du nicht vors Mikro, glaube ich.
Den kriegst du nicht vors Mikro. Und, er hat dann geschrieben, er hat voll nett geantwortet, hat gesagt, hey, voll nett, er freut sich voll. Und, aber er möchte sich öffentlich über den Blutschink nicht äußern.
Ja.
Ist so voll schlau.
Ist schon.
Passt gut. Schickte, und ich wollte, wir hätten noch ganz vorsichtig gefragt, wir wollten da jetzt nicht irgendein Gossip oder irgendwas. Das hätte mich einfach total interessiert, weil ich bin tatsächlich, Peter Kaufmann ist auch so ein Typ, von dem ich einfach schon früher noch ein Fan war. Ich habe die Blutschinklieder gehört und habe mir die ganze Zeit, habe nur auf das gehocht, was der Peter gemacht hat. Die zweite Stimme und so. Also um den Bogen jetzt zurück zum Spannen, gell? Mhm. Von diesen Red Hot Chili Pepper Sachen, was wir, von diesen Tribute-Konzerten, gell? Da haben wir gesagt, wir wollen das Album live spielen und zwar 1:1, wie es ist, gell? Und dann hat der Hauser Chris mich gefragt, ob ich mitspielen. Ich habe gesagt, voll gerne, aber da ist ja da gar kein Klavier dabei.
Ah, hast du deswegen angefangen, Bass spielen?
Nein, nicht deswegen.
Okay.
Also ich spiele hauptsächlich Klavier. Und
ja.
Der Chris hat mich gefragt, ob ich mitspielen. Ich habe gesagt, gerne, aber da gibt es kein Klavier. Er, sowohl, er hat alle Spuren von den Alben, hat er, und da gibt es voll viel Klavier. Hört man bloß nicht, weil es so im Mix drin ist.
Ah, krass.
Da habe ich es gehört und das sind ganz oft die tiefen Basstöne, die Basslines doppeln oder es ist irgendwie Orgel dabei.
Aber auf und der Bühne hättest du das nie so mitgekriegt, oder? Dass da
das
irgendwo
hat kriegt kein Mensch mit. Ja. Und das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding, weil dann habe ich
das... Das sei das Sidekick ever, so gesagt. Mhm.
Und dann habe ich das genau das gespielt, was kein Mensch hört, aber wenn es fehlt, ist es irgendwie komisch.
Es macht es runder und satter
wahrscheinlich. Genau, und gerade bei Produktion, also ich verliere mich in die, genau diesen Details, verliere ich mich voll. Oh, wie viele Gitarren sind im Hintergrund? Man hört auch Gitarre, meistens sind es dann zwei. Was macht die Gitarre? Welche Lage spielt die Gitarre? Die Orgel wechselt von einem schnellen Leslie-Speaker. Leslie-Speaker ist, der dreht sich wie im Kreis und deswegen hat so einen Sound.
Okay.
Und man kann den auf langsam und schnell umschalten. Und wann schaltet der auf langsam um? Solche Details interessieren mich und finde ich geil. Merkt keine Sau. Ich freue mich wie ein Kind.
Cool.
Und tatsächlich ist es, deswegen stehe ich fast immer neben dem Rampenlicht, weil ich das tatsächlich sehr, sehr lieb. Und am allerliebsten ist, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der gern im Rampenlicht ist oder das gut kann. Andi Steiner, bestes Beispiel.
Voll.
Der braucht nicht unbedingt das Rampenlicht,
voll,
aber der, er funktioniert im Rampenlicht.
Der massiv, dem Mensch vorne hinstellen, der tut dann, der macht dann einfach. Und das ist so ein feiner, bodenständiger Typ, wenn mit dem am Tisch sitzt. Das ist voll. Echt
der
Wahnsinn.
Der Andi, und der Andi ist jemand, der betritt den Raum und jeder kriegt es mit. Gell?
Ja gut, der ist aber riesig.
Er ist riesengroß, hat er heftige Frisur zurzeit.
Echt? Ja. Hat sich wieder so Riesenmatten auf.
Er hat eine Matten, er schaut aus, ey. Er schaut aus wie der Herbst eigentlich.
Boah. Das war ja voll schönes Kompliment.
Ja.
So gesagt.
Und ich gehöre nicht zu den Leuten. Wenn ihr einen Raum betritt, dann interessiert es vielleicht ein, zwei und viele kriegen gar nicht mit, dass ich kein. Ich schaue ein bisschen H&M-mäßig aus, finde ich.
Oh.
Und das ist schon voll okay.
Aber gut, du bist ja wohl niemand, der reinkommt in den Raum und rumschreit. Ich bin zum Beispiel so.
Ja, aber der Anni schreit auch nicht rum.
Nein, aber der ist riesig. Verstehst du?
Da bist schon mehr dazu.
Ja, ich weiß dazu, schon, gell? Ausstrahlung, Aura ist schon ein Ding, klar.
Ja.
Aber keine Ahnung, ich zum Beispiel bin halt ein lauter Mensch.
Du bist ein lauter Mensch,
ja. Ja, also mich merkt man nur immer, weil man mich hört.
Vielleicht, ja.
Weil ich bin zu klein, dass man mich sieht. Aber übrigens so kurz, dass ich wirklich eine Empfehlung aussprechen kann, ihr, so schlecht wir es gerade ein bisschen Sebis und Michaels Podcast geredet hätten, aber die haben zwei ultimativ so saucoole Folgen. Das war die, sind Bordes, die Gruppenfolgen,
die
mit,
die, besten,
mit ja. Die Rapper und der mit dem Gitarren. Ey, ich habe null Zapfen von Gitarren, null, gar kein
ja,
aber ich habe da zugehört, echt zwei Stunden und mir gedacht, ist das geil.
Das ist tatsächlich das beste Konzept,
nämlich ja.
Einfach eine Gruppe, gibt es leider nur zwei Folgen, weil es, nein, es gibt drei, die eine ist ein bisschen Untergang, die Heavy-Metal-Folge.
Wohl habe ich auch, stimmt, ja.
Da war der auch Jele cool. Dabei, wir waren dann noch dabei für die Trippies.
Für die Trips da war er dabei.
Und der Bubel.
Bubel, fix. Aha. Ja, stimmt, der Bubel.
Und das war cool. Das ist Untergang, das war irgendwie so der letzte vor dem ganzen Hörspiel-Wahnsinn dann
oder
mittendrin. Aber die Gruppenfolgen sind echt die lustigsten und interessantesten. Vor allem, weil natürlich währenddessen Bier getrunken wird und dann hat es so ein bisschen diesen Stammtisch-Vibe, wo man sich dann anfängt einsteigern und genau das will man ja
auch. Ja, und ich finde das so
dann
geil.
Dann wird es halt ehrlich.
Ja, und das soll es auch immer sein.
Und der Gitarristen-Podcast, der war die Hölle, weil, also wir waren so zu fünf, zu sechs, haben halt Bier getrunken und Wein und Schnaps und haben halt über Gitarren geredet. Gell? Und Gitarristen sind ja nüchtern schon, können ja nicht aufhören zum Reden von ihren Saiten und welche Pickups und keine Ahnung. Und ich bin da total blau, also ich kenne mich nicht so gut aus, ich habe voll viele Fragen gestellt. Und dann fließt der Becher, oder?
Aber das hat es voll gemacht, dass du die Fragen gestellt hast, weil du warst der Zuhörer in dem Sinn, weißt du?
Ja.
Du hast immer, weil das kennst du, wenn du Podcast hast, ja, dann willst du die Frage stellen und dann machst du, hast du das da sehr gut drauf.
Ja, voll. Und ja. Der Michael kennt sich auch gut aus und dann gedacht.
Da war ich überrascht, irgendwann, der kann gar nicht aussehen.
Michael, der spielt ja. Spielt Gitarre, war du langer Band gehabt. Wir hatten Bob, Cat, oh, verdammt, fällt mir nicht mehr ein. Aber, und das war dann halt, wir haben 4 Stunden aufgenommen.
Krass.
Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal einen Cut und hauen das aus und das andere ist Zusatzfolge.
Die ist halt gar nicht gekommen.
Nein, weil die kannst du nicht
anhauen. Oh je, also, ist da zu viel Bier dann geflossen.
Also das ist nicht für die Öffentlichkeit.
Ah, schade, ich finde so einen Sauf-Podcast sollten wir mal machen.
Ja.
Also wenn es einen gibt und irgendwo einen kennt, ich melde mich.
Sicher.
Der melde mich.
Gutes Konzept.
Volle. Kann mir sicher Kopf und Kragen kosten, aber im Prinzip, was schon alles in dieser großen Internetwelt von mir draußen ist, das kann eigentlich noch viel schlimmer werden.
Das Feine ist, wir haben ja keine großartige Verantwortung.
Nein.
Wenn du, keine Ahnung, wenn Politiker bist oder Lehrer bist und so, da musst du natürlich ein bisschen immer aufpassen, was du sagst. Aber ich meine, Entschuldigung, was tun wir denn, oder? Ich meine, du arbeitest im Metallwerk, du hast nebenbei einen Podcast machen, du hast dich für die Turbo-Jugend engagieren. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, hey, das was beim Podcast ist nicht okay. Du hast da Verantwortung, du hast einen
Bildungsauftrag. Bildungsauftrag. Ja. Hat mir aber tatsächlich einer gesagt, ich habe einen Bildungsauftrag. Und er hat gesagt, einen Scheißdreck habe ich. Also, das ist ungefähr das Letzte, was ich vor mir habe. Das Beste und nicht das Letzte ist immer Ehrlichkeit. Und wenn du jetzt ehrlich zu dir wärst, was ist denn eigentlich Selbstbestätigung? Weil das wollte ich dir fragen noch. Wenn du dich Selbstbestätigung für dich, wie definierst du dir? Wenn du sagst, es ist Selbstbestätigung, ist nicht das, dass du jetzt Komplimente kriegst, weil du vorne dran stehst. Wie schaut dir dann für dich aus?
Boah, schwer. Wenn ich mal irgendwas. Also das allerschönste Gefühl, und das ist dann schon diese Selbstbestätigung, ist, wenn ich irgendwie auf der Bühne aktiv bin und die größte Freude gerade habe und dann nur andere Leute sehe, denen es gleich geht gerade. Sind es die Mitmusiker oder ist es das Publikum im besten Fall? Alle. Ist nicht immer so. Aber ich gebe mir auch schnell zufrieden, wenn ich mit dem Andi im Hotel spiele und da sind 10 Leute an der Bar und der Andi und ich haben Spaß und alles super und da geht's an in der Bar, dann merkst du, boah, der schaut uns zu und der kann es gerade nicht glauben, was da für schräger Scheiß passiert. Und wir denken uns auch, was machen wir eigentlich? Weil wir improvisieren recht viel, also sehr jazzig, ja. Das ist für mich Selbstbestätigung. Und dann denke ich mir, cool, das, was ich lebe und verkörper und wo ich mich wohlfühle, da fühlen sich andere dann auch wohl, wenn das passiert. Das ist das schönste Gefühl überhaupt.
Geil, sehr bodenständig.
Kann natürlich, ist schon klar, wenn du in Kallerei spielst und da sind dann 150 Leute da und alle finden das geil oder schaut mal so aus, dann ist das natürlich super cool.
Mhm.
Aber.
Es hat nichts mit Geld zu tun.
Mit Geld? Nein.
Das ist etwas, was ich dir klar niemals unterstellen würde, dass du irgendein Interesse wirklich an Geld hast.
Na?
Also gerade mit dem Song, wo du gestern noch gespielt hast, nur zur Erklärung, falls sich das denn jemand fragt, oder das Konzept würde mich interessieren, wie da drauf gekommen sind. Mhm. Der Sebi hat gestern in der Pizzeria Dobler zu ZW Zweiserbach mit einem sehr coolen Ensemble, beinhaltlich mit Gishi, also Christian Larese, mit dem, ich bringe sie alle nicht zusammen.
Christian Haus an der Gitarre, Sam Siefert
am Schlagzeug.
Iris Schmidt-Holaschek am Gesang und Friedel Schweiger am Saxophon.
Friedel Schweiger! Ich habe den auf dem Flyer, da kann ich mir, das ist dein Bruder. Was ist denn da los? Was ich ganz.
Mein Bruder schaut der aus wie 60.
oder dein Papa einfach viel länger.
Mein Papa schaut, nee. Ja.
Aber der spielt der Hase Saxophon, spinn ich.
Ja, der hat's drauf.
Der gibt ab, du spinn ich. Soll selber mal in der Kallerei auftreten.
Tut er bei den Sessions immer, aber der ist ähnlich wie ich.
Ich gehe vorne dran.
Nicht gern vorne dran und er spielt schon ab und zu in der Kellerei, aber er ist sehr bedacht drauf, weil er ist der Obmann von der Kellerei, vom Kulturverein. Er ist sehr bedacht drauf, dass die Kellerei nicht so viel...
Nicht seine Bühne ist.
Die eigene Bühne ist. Mhm, eigene ist Bühne. Nicht möglich, weil die Reutener Kulturszene ist nicht so groß. Mhm. Dann gibt es einen Kulturverein, wo 20 Leute mitmachen. Davon sind 15 Leute selber Musiker und da bleiben nicht so viele andere Musiker übrig. Ich spiele ja wirklich im Jahr 2-3 Mal in der Kellerei und es war immer ein Thema, aufpassen, der Bub vom Obmann, das ist vielleicht ein blödes Bild, aber es, so viele Alternativen in der gibt es da nicht.
Eigentlich gäbe es es schon, aber nicht für die Kellerei.
Nicht für die Kellerei, wir reden davon, also da können keine Metal-Bands spielen, genau. Keine Punk-Bands spielen, also wir reden von seichteren Programmen, wir reden von
Kabarett,
und Jazz, ja. Kabarett, Theater, Lesungen, in diesem Sinne. Und da gibt's, und wie du es vorhin angesprochen hast, ich habe ja tatsächlich viel Verschiedenes gemacht, ich spiele ja nicht immer mit dem Gleichen.
Ja.
Aber ja, der Papa spielt hervorragend und
Das ist übrigens so ein bisschen schade, dass die Kellerei so ungern so ein bisschen Konzerte zulässt. Weißt du, so wirklich Stehkonzerte, wo ich Bier saufen kann und so.
Ja, finde ich auch schade.
Aber es ist ja halt die Location dafür.
Funktioniert irgendwie nicht.
Nein, mehr. Haben wir ja schon mal probiert gehabt. Aber
ja, du brauchst einen Schuppen, den zerreißen kannst, ist blöd
gesagt. Nein, aber wo halt der Bier am Boden schmeißt und dann ist es halt auch geschmissen und dann ist es so tragisch. Ja. Der halt auch für sowas ausgelegt
stimmt,
ist.
Stimmt, ja.
Aber nein, ist schon cool. Ist auch gut so. Was ist denn generell Musik für dich?
Was ist denn das jetzt für eine Frage?
Ja, die kommt so halt.
Komplett fertig, ey. Musik, Schwingungen, oder?
Ja, wenn man es wissenschaftlich angeht, ja. Aber das sind aber mitunter die besten Schwingungen, die ich mir vorstellen kann.
Ja, keine Ahnung. Musik.
Beziehungsweise, warum ist Musik so wichtig für dich? Du hast es ja mehr oder minder zu deinem Mittelpunkt
des Lebens. Ja, ich kenne fast keinen, für den Musik nicht wichtig ist. Also es gibt wenig Menschen, die sagen, oh, Musik ist mir ein bisschen wurscht. Also jeder liebt Musik zu hören und jeder findet da irgendetwas, was er gern hört.
Für viele ist aber, glaube ich, eher nur ein Mittel zum Zweck der Beschallung. Also sprich, ich glaube, was viele Menschen nicht haben können, ist Stille. Aber ob sie dann deswegen zwingend Musik lieben, würde jetzt als arge
auffallen. Ja, vielleicht, aber ja, weiß nicht. Also Musik ist natürlich für mich total wichtig, weil ich gemerkt habe, das ist das, was, das Einzige, was ich kann.
Mhm.
Und ohne dem ich auch nicht kann.
Okay.
Also ich muss unbedingt Musik machen. Und ich bin drauf gekommen, das Wichtigste, also ich kann Musik jetzt nicht definieren, aber das Wichtigste an Musik ist meiner Meinung nach, das, mit anderen Menschen irgendwas fabrizieren. Das ist das Wichtigste. Man kann allein Musik machen, bin ich nicht so der Fan davon, weder, also es gibt die eine Ausnahme, Me and My Casio, haben wir vorhin schon kurz geredet.
Aber nur zur Erklärung, da hast du einfach, aber das war wie ein Projekt des Minimalismus, also das ist
ein Selbstexperiment.
Ja.
Da ist mir wichtig, dass das muss noch schräger werden. Das darf auf gar keinen Fall das Gefühl vermitteln, der will irgendwie allein jetzt was auf die Beine stellen, was irgendwie geil wird, sondern das muss sehr experimentell sein und so.
Klar ersichtlich, dass das ein Fun-Projekt wird, also ist oder so.
Mhm, ja.
Oder Fun, aber halt,
ja,
dass du dich eher mehr selber challenged da drin.
Ich kann gar nicht erklären, warum ich es mache. Ich habe da nie wirklich ein Ziel, ich muss es machen. Mhm. Und ich habe die größte Freude, wenn mit anderen Leuten was gemeinsam passiert, wenn man zusammen spielt. Und da gibt es immer wieder, man kann es echt ein bisschen mit Sex vergleichen, weil man muss irgendwie, man denkt an sich, aber man denkt auch an andere, man muss zusammenspielen. Je mehr man das schon miteinander gemacht hat, umso eingespielter ist, dann weiß man genau, jetzt drehe ich die um, jetzt drehe ich mich um. Ja. Und so, das ist auch musikalisch so. Am Anfang redet man manchmal, spielt man einander vorbei, vielleicht man meint, man will auf einen zugehen und dann macht der das auch und dann passiert nichts und dann, also,
ja.
Und dann gibt es Leute, wo das gleich von Anfang an gut klappt. Bei manchen Menschen ist das irgendwie viel Arbeit dahin. Dann hat es auch viel mit Erfahrung zu tun, wie geht damit um. Also ich vergleiche es immer gerne mit Sex, weil man auch diesen Moment dann hat.
Ja.
Man hat manchmal wirklich diesen Moment, man ist wirklich voll einen musikalischen drin. Orgasmus.
Ja, eigentlich. Voll drin. Ich liebe die Gesichter von den Musikern.
Deswegen sind die Gesichter so.
Ja, wo sie, wenn sie dich noch so anschauen und dann fangen alle an gleichzeitig zum Grinsen. Ja, weil, da war es so, geil, wir sind voll drin. Ja.
Eben.
Aber lustig, dass du jetzt gesagt hast, du drehst dich um, er dreht sich um.
Ja.
Wir drehen uns alle mal um.
Nein, eben.
Aber das ist geil, das ist so die Magie, die auf der Bühne, wo ich weiß, geil, jetzt ist geile Magic.
Und gleich. Das Coole ist, das kommt tatsächlich auch nach unten oder zum Publikum an. Gell? Mhm. Weil ich hab zum Beispiel ganz oft lange ein Problem gehabt oder haben gemeint, ich habe ein Problem, weil ich die Leute fast nie anschaue beim Spielen. Und mir hat dann irgendjemand, wo ich ganz jung war, hat irgendjemand gesagt, ah, du musst irgendwie den Blickkontakt suchen und sonst interessieren sich die Leute nicht für dich. Und ich schweife wirklich komplett ab. Gell? Ich bin ja irgendwo. Und zum Glück ist das kein Problem. Also ich habe gemerkt, die Leute kommen her und sagen, hey, ist so cool, wie du da abschweißt oder wie du dann die mit dem zusammenschaust und wie es da voll rein seid. Das gibt den Leuten was. Klar, wenn man die Leute 2 Stunden ignoriert, ist was anders, aber das kann man ja zwischen die Songs irgendwie machen. Oder Sonnenbrille aufsetzen, dann machen die Leute und man schaut sie an. Ist auch gut, deswegen machen das viele. Aber ja, dieser Blickkontakt und dieses, jetzt hat es geklappt oder jetzt hat es nicht hingehauen, lustig oder coole Idee und man kann sich so viel Bälle zuspielen musikalisch und das ist Musik. Also das ist Musik für mich, das ist wirklich wie, das haben manche Leute, haben das vielleicht im Sport, manche haben das im Tanzen, manche haben das bei Diskussionen, jeder sucht da seinen Kick ein bisschen und seinen Flow und das gibt es bei der Musik halt bei mir und es hat ganz viel mit Schwingung eigentlich zu tun. Aber nicht nur diese Schwingung vom Schall, sondern auch Schwingung zwischen den Menschen.
Voll, energetisch einfach.
Ja.
Finde ich stark. Ich habe die, glaube ich, in allen oder in vielen Lebenslagen schon erleben dürfen. Und jetzt gerade beim Hörspiel, was einfach ein unglaublicher Aufwand war, weil, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren das denn schlussendlich involviert? 30 gefühlt?
Ja, ich glaube ein bisschen mehr, vielleicht
40. Oder mehr. Ja. Und davon waren mindestens 2/3 Musiker. Wer mit Musiker schon mal zusammengearbeitet hat, weiß, dass das, dass das ein unglaublicher Händehaufe ist. Also dir, wenn du 2 Minuten in Obacht gibst, sind die einfach wieder irgendwo. Und das organisatorisch unter den Hut zu bringen, ist ein Höllentrip. Ich habe dich noch nie so gestresst in deinem Leben.
Ja, dabei, das war auch wirklich, das wäre ja auch, anders machen wir es in die Zukunft.
Ja, dabei. Aber was bedeutet denn Stress für dich? Wie kommt es so weit?
Stress ist, also ganz klar, also da war ich wirklich gestresst, weil ich habe das Gefühl, ich bin aufgestanden, ich habe eine Liste mit Sachen, die ich zum Tun habe. Das ist an meinem Mental gar nicht so schlau. Man sollte eher Listen machen von Sachen, die man geschafft hat. Aber man muss natürlich, darf nichts vergessen. Ich habe eine Liste, wenn man aufsteht, man hat eine Liste und sieht, ich habe diese 20 Dinge zum Erledigen. Heute möchte ich 5 davon machen. Man schafft dann nur eine oder 2 und 10 andere kommen dazu. Und dann gehst du schlafen und hast mehr Sachen auf der Liste als davor. Vorher, obwohl du den ganzen Tag was gemacht hast. Das ist stressig für mich, wenn du das Gefühl hast, es wird immer mehr anstatt weniger. Und Stress ist auch Verantwortung, mag ich nicht so gern, wenn es in einem Bereich ist, wo ich mich nicht so gut auskenne. In der Vorgesagt, ich mache total gern Sachen, wo ich mich nicht so auskenne, das passt schon. Aber ich habe gerne eine Rollenverteilung. Ich habe gern, wenn sich jemand wo etwas besser auskennt, soll der das machen oder mir sagen, wie das geht. Oder wie, gell? Also ich mag nicht alles allein machen. Und das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Mach viel, weil ich mir denke, das gehört gemacht. Zum Beispiel Hörspiel. Es wäre geil, wenn es ein Hörspiel gibt. Mach keiner, okay, frage ich die Leute und stelle es auf die Beine. Und dann ergibt sich halt so, entwickelt sich es normal, dass, weil ich der Initiator bin, dass die Leute immer mich fragen um meine Erlaubnis, um meine Meinung, um ob ich das machen kann und so weiter. Und dann verlässt man sich auch komplett auf mich und das hat mich auch gestresst. Vor allem in Sachen, wo ich mich nicht auskenne. Das ist Promo, Social Media Arbeit, sämtliche bürokratischen Sachen. Das sind alles Sachen, wo ich mich nicht auskenne, die ich nicht gern mache. Ich mache sie halt irgendwie. Und da hat man dann viel von mir abverlangt. Und das hat mich wahnsinnig gestresst. Und dann klassischerweise kommt der Anruf, hey, kann der Arne das mir schicken? Und ich denke mal, ja, fragen selber, ob er es das schicken kann. Gell? Und das hat sich dann so normalisiert, dass das immer über mich läuft. Und das hat mich gestresst. Und das stresst mich auch. Das mag ich überhaupt nicht gern.
Ja, du hattest ein bisschen die, also wenn der Sam schon oder früher dabei gewesen wäre, glaube ich, wäre es einfacher
gegangen. Ja, aber der Sam hat uns wirklich gerettet ein bisschen. Also den haben wir mitten im Hörspiel. Sam Siffer, toller.
Megatyp,
toller Typ und Künstler, aber sehr organisiert eben. Ja. In guter altdeutscher Manier.
Schon. Und du musst übrigens andere Komplimente wie toll überlegen. Bei dir sind alle Menschen gleich mal toll.
Aber ich gestern viel toll gesagt,
oder? Jeder war toll.
Ah ja, ich finde so ein gutes Wort
eigentlich. Ja, aber das ist, toll ist ein bisschen besser wie nett.
Ja, nett ist ein Scheißwort.
Ja, massiv.
Ja, aber der Sam ist echt nett.
Auch. Toll und nett.
Und der hat uns ein bisschen gerettet, weil ich habe da mitten gesagt, hey, bitte hilf du mal mit den... Mhm. Mit diesen Einteilungen von die Sessions. Und wie du sagst, viele sind Musiker oder Künstler und die sind schwer zu erreichen. Die
Künstler sind sogar schlimmer wie Musiker.
Ich kann ja selber dazu, ich weiß gar nicht. Und dann willst du halt einen Studiotag ausmachen, wo 10 Leute Zeit haben. Am besten in den nächsten 2 Wochen. Und dann schreibt einmal 80% antwortet nicht einmal auf der Mail.
Weil die alle warten, dass Uhr noch anfängt.
Genau.
Furchtbar.
Alle warten darauf, dass dann der Doodle-Kalender ausgefüllt ist und sie können sich den anderen Termin aussuchen.
Deswegen bin ich mal als Erster rein, weil man denkt so.
Ja, das habe ich gemerkt, danke. Ja. Ich bin auch einer, der es als Erstes macht, weil ich merke, wie scheiße es auf
dem Na voll, mir geht es ja auch darum, um die oder um halt
das Projekt. Und ich bin eine schlechte Führungsposition. Also meine Aufgabe war es dann immer, die Leute anzurufen und sagen, füll den scheiß Kalender aus, du Arsch. Tu mal weiter jetzt. Und auch so für Disziplin während dem Aufnehmen zu sagen, das sind viele Aufgaben, die auf mir hängen geblieben sind, wo ich mich nicht so sehe, wo ich ja nicht das Gefühl habe, das mache ich gut, ich mache es halt, weil ich der Einzige bin, der sich dafür
aufhört. Ja, Autoritätsding, weil du stellst, das ist halt, glaube ich,
so. Autorität ist auch nicht so mein Ding,
aber nein, das wird ist halt viel abverlangt. Ja, ja, voll, weil du halt Projektleiter bist und das war halt als jetzt die erste Staffel, inshallah gibt es hoffentlich 100, das hoffe ich echt, dass ich es mein Leben lang machen kann, weil mir das viel zu viel Spaß macht. Und dass es da einfach klare Hierarchien gibt, sprich, der ist für das zuständig, klar, man scheißt die it an wegen irgendwelchen Terminsachen, aber ja, und eben diese Disziplinsache, da bin ich ja auch nicht viel besser, ich bin ja auch jemand, der ab und zu
es dann ist ganz normal, wenn ein Haufen Leid und erstens, es ist ja, es sind ein paar Profis dabei, aber im Endeffekt ist es kein professionelles Gefüge oder es sind viele Leute, die machen das für ein, wenn sie überhaupt Geld kriegen, für einen Spottpreis. Keine Ahnung, du hast 8 Folgen eingesprochen, du hast am meisten Text für alle. Wie viel hast du gekriegt für die 8 Folgen? 100 Euro?
Was? Na, mehr. Soll ich sagen?
Ja, sag's.
Insgesamt habe ich mit 680 Euro.
Du redest jetzt aber für die
Live-Hörspiel.
Ohne Live-Hörspiel.
Ach so, ohne Live-Hörspiel.
Nur Aufnahme.
200.
Ja, 200 Euro. Für 8 Folgen, wahrscheinlich
40 Stunden.
Ja,
also
so 40 Arbeitsstunden und 200 Euro, ja.
Ja, ja.
Also, und da, klar, muss es auch irgendwie Spaß machen.
Dann ja,
muss die Leute kommen, ein Bier trinken, ein bisschen lachen und so weiter. Das Hörspiel ist ja auch humoristisch, da ist so viel Blödsinn dabei. Und klar, ist es dann ein bisschen undiszipliniert. Das ist schon voll logisch. Das ist schon nicht so mein Problem gewesen. Aber wie gesagt, zum Beispiel gestern bei dem Konzert war ich irgendwie der Chef, weil der Abend ist so mitgegangen, es sind meine Stücke gespielt worden. Dann überhaupt kein Problem. Dann haben wir Probe gehabt und jeder hat gesagt, hey, wie sollen wir es machen? Dann sage ich, wir machen 4 Takte Intro. Kishi, du machst bitte ein Solo. Sam, es wäre cool, wenn eine Strophe den Teil ohne Becken spielen, sondern mit Hi-Hat. Und jeder passt. Und da habe ich kein Problem, damit den Chef rauszuhängen zu lassen, weil ich
weil kenne mich Konzept, da aus. Du hast ja ein Konzept im Kopf. Und das
in der Musik kenne ich mich aus. Hm? Vor allem bei den Liedern, was ich selber geschrieben habe. Da weiß ich, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn man mich fragen soll, ob man die Instagram Reels alle 2 Tage aushauen soll oder jeden Tag, dann denke ich mir, Alter, ich habe nicht einmal Instagram, hau ab.
Ja, also an der Online-Performance kann das Label nur ein bisschen arbeiten.
Da geht's aber jetzt voran, die liebe Betty Phillips.
Von Gott sei Dank, die ist so super.
Die ist eine großartige Frau.
Ja.
Nicht nur toll,
sondern sie ist so, arbeitet.
Ja. Und die kann ja wirklich Social-Media-Arbeit machen, macht sie auch beruflich. Mhm. Und die hat sich jetzt für Herrgottszeiten fürs Hörspiel aufgeopfert.
Inshallah.
Ja.
Danke.
Weil jetzt, ich habe jetzt auch gesagt, wir wollen eine 2. Staffel machen. Dauert mindestens ein Jahr, bis das losgeht. es wäre cool, wenn in dem Jahr Social Media technisch ein bisschen was passiert. Und wir haben ja so viel Material, wir haben 8 Folgen zu im Schnitt 25 Minuten, wir haben 8 Songs draußen, wir haben Radionummern draußen, wir haben super Artwork, wir haben so viel Material, was man einfach raushauen kann. Ja. Und die meisten Leute posten ja immer das Gleiche, oder? Und wir könnten echt vielseitiges, interessantes Zeug machen.
Mhm. Kommt da eigentlich so CD-mäßig was raus?
Ich weiß es nicht.
Ob es das braucht?
Wenn dann Kassetten oder Hörspuren muss
Kassette sein. Kassette wäre mega cool. Ja. Die sind gar nicht so krass teuer tatsächlich. Nein. Und das ist halt cool, wenn du so auf 100 Stück limitierst, weil viel mehr braucht es nicht. Dann hat es wieder so einen Unikatwert.
Voll. Und das ist aber eins, wie gesagt, die Idee haben wir auch schon gehabt und an die Ideen scheitert es nie.
Nein, voll nicht. Es ist schon massiv
auf. Merkst du ja eh, während ein Live-Hörspiel oder während die Aufnahmen kommen so viele Leute, hey, cool für die zweite Staffel, wenn dann das passiert oder der Song noch. Und ich denke mir immer, ja, logisch, super Ideen, macht's es.
Ja, schreib auf. Ja. Schreib die Folge.
Also die Umsetzung ist wahnsinnig schwierig und das ist so etwas, was mich stresst, wenn ich gezwungen wäre, wenn ich in eine Rolle drängt wäre, wo ich mich nicht auskenne. Und das ist schon normal. Also heutzutage ist das so, es gibt viele Künstler, die machen alles selber. Die zeichnen ihr Artwork, die filmen ihre Musikvideos, die spielen jedes Instrument ein, machen ihre Tour, organisieren sie selber. Manche Leute lieben das, der Andi, Steiner Andi ist einer, der findet das cool, der findet das spannend, dass man das alles selber machen kann. Der hockt in seinem Zimmer, bastelt dann seine Beats, connectet sich mit Leuten, pitcht die Songs auf Spotify, der interessiert sich dafür, der macht das gern. Ich hasse das. Und ich lieb's dafür, aber wenn ich jemanden kenne und finde, der das gut kann und der das gern macht. Und das ist schon mein Ziel für die Zukunft, dass ich immer mehr Leute finde. Und vielleicht werde ich tatsächlich irgendwann mal einen geschissenen Instagram-Account haben, aber den wird irgendjemand betreuen. Dem werde ich dann Geld geben, den schicke ich dann Fotos und sage, bitte sorg dafür, dass das irgendwie funktioniert.
Also falls irgendwo jemand zuhört, der im Social-Media-Bereich arbeitet und jetzt gar nicht so einen krassen Nebenjob noch sucht, das sind mal 2 Stunden in der Woche. Für Sebi Schweiger und sein Lebenswerk, was ungefähr so viel Material für ein ganzes Jahr hergibt. Also.
Ja, das ist viel Material. Ja.
Und vor allem fein, weil da kommt immer neuer Input, weil der Mann einfach vehement unterwegs ist.
Man muss mir nur zwingen, Fotos zu machen.
Ja, da bin ich auch immer voll begeistert, wenn man da Menschen hat, die das selber übernehmen. Ich habe es erst mit der Fete, die wir jetzt einmal im Jahr machen und regelmäßig und ich da auch so sehen, irgendwie auch das Ruder übernommen habe. Ich liebe es, wenn ich für alles Menschen da habe.
Ja.
Und weil ich bin auch ein unglaublicher Kontrollmensch. Ich will immer alles selber machen, weil ich da überzeugen bin, außer Fotos, weil das kann nicht, weil ich da überzeugen bin, ich mache das besser, ich mache das gewissenhafter. Hast du das Problem?
Gehabt, ja. Ich merke gerade, wir sind uns sehr ähnlich eigentlich.
Natürlich, sonst würden wir uns nicht so gut verstehen.
Ja. Schön, dass du da bist.
Also ja, schön, dass du da bist. Ja.
Ja, ich bin da.
Ja, ich wohne da. Ja. Ja, und übrigens, wir versuchen das, glaube ich, seit einem halben Jahr. Der Sebi hat aber allerdings immer noch Montagszeit.
Ich hab richtig Bock auf den Podcast gehabt, weil ich da erste Staffel wirklich komplett angekocht habe, gefeiert habe. Danach habe ich es ein bisschen verloren, aber ich habe mir gedacht, ich möchte unbedingt mit dir quatschen. Hm. Und dann habe ich mir, ich habe dir immer wieder mal geschrieben.
Voll, du hast dich viel mehr gemeldet wie ich.
Ich habe mich oft gemeldet, aber ich habe dir immer deine Hasstage vorgestellt, Sonntag und Montag. Das sind die Tage, wo ich kurz Zeit habe.
Boah, ich schwöre, ich glaube, am Sonntag, ich habe einmal am Sonntag einen Podcast aufgenommen, das ist schon gefühlt schlecht. Ja, der schlechteste wäre eigentlich einer von den coolsten gewesen, weil da habe ich in Gabermatze da gehabt, der Sturzflug heißt die Folge. Da hat er über seinen Fallschirmabsturz und über sein Sein geredet.
Interessant.
Und eben auch voll gestört, weil es eine heftige Story war. Aber der Typ, der hat ja noch so viel Stoff, der baut Trails selber, aber wirklich professionell. Also es ist mega krass. Mega krasser Typ, super cooler Typ.
Aber du warst einfach komplett im Eimer.
Ich war so im Arsch. Gerade mal 50 Minuten. Das ist die kürzeste Folge, die ich je aufgenommen habe. Weil wir am Vortag volle Kanone auf so einer Uri-Serfete wollen uns abschoben.
Uri-Serfete.
Nein, Uri-Serfete. Falsch ist er. Aber wollte, dass er uns da ins Puff stecken. Nein, aber halt, das war so eine Drum-and-Bass-Fete. War voll geil, aber ich war komplett durchrockt. Ich habe dann nur Wasser gesoffen und da kann ich mit haben am nächsten Tag. Ja. Aber ich wollte das unbedingt machen.
Heute ist Freitag und ich habe aus irgendeinem Grund keinen Gig und bin aus irgendeinem Grund, also ich bin da, weil ich gestern in Weißbach gespielt habe. Sich spontan ist ausgegangen, voll cool.
Aber das habe ich annehmen müssen, weil die mal an einem Freitag zu erwischen, wie du gerade sagst, das ist eine Seltenheit.
Volle.
Ja.
Was war deine Frage? Kontrolle aus der Hand, Kontrollfreak. Ja. War ich ganz lang, ja. Weil ich war ganz lang so an meine Beatles und Pink Floyd Platten angekocht oder MP3s halt und wollte selber immer so natürlich ein Meisterwerk machen wie Dark Side of the Moon und ich wollte das alles und haben so haben und hab halt Korn gekannt und hab angefangen das zum, schon mal zum Planen.
Mhm. Ein Meisterwerk planen.
Ja.
Das geht.
Also ich hatte eher mit 14 habe ich mir gedacht, ich mache das geilste Konzeptalbum der Welt. Das heißt Question Mark.
Okay.
Das ist nur ein Fragezeichen-Symbol, ja. Ist das Artwork. Und alle Songs haben Fragepronomen. Also mhm. Why, where, how. Total krass.
Düster, ganz geil.
Ja, ja. Und dann natürlich die Lieder schon alle geschrieben und schon Demos aufgenommen.
Du hast mit 14 Jahren schon Lieder geschrieben?
Nein, mit vor 14 Jahren war es. Also
ach so.
Ja, mit 16 oder so.
Ja, wurde schon früh genug.
Ja, dann, ja, da, das, da, und dann ist schon, das mache ich immer noch geträumt, gell? Also wirklich, mhm. Boah, dann wird es so und es wird dann geil und hin und her. Und dann Schluss, irgendwann ist es da oder so gekommen, dass ich wirklich mit vielen Leuten arbeite, also vor allem mit dem Steinern ist dann wirklich viel passiert. Und da war ich im ersten Jahr wirklich Control Freak, weil ich mir schon bei den vielen Liedern, also das Question Mark, das ist dann natürlich nie passiert, aber bei vielen Liedern, da habe ich schon von Anfang an eine fixe Idee gehabt. Und da habe ich Andi und auch andere Leute am Anfang wirklich genötigt, das zu machen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Was echt dumm ist, weil wie kommt ein Pianist dazu, am Gitarrist zu sagen, wie er Gitarre spielen soll? Also, ich habe ja keine Ahnung von Gitarre und schon gar nicht von einem Bass oder Schlagzeug, wie das funktioniert.
Ja, und du nimmst deinen kreativen Freiraum einfach weg.
Genau. Es gibt oft Bands, wo das funktioniert, wo das alles, also Pink Floyd war dann schlussendlich, also gerade The Wall war ja wirklich nur Roger Waters. Das ist alles unter seiner Feder gewesen und war auch ein Control Freak und es hat irgendwie funktioniert. Die Band hat sich danach zwar aufgelöst, aber hat
super funktioniert.
Ja. Oder Steven Wilson, super Musiker, der gibt fast nichts aus der Hand. Aber ihr habt gemerkt, irgendwann habe ich gecheckt, genau in dem Moment, wo die Leute nicht das machen, Entschuldigung, was ich ihnen sage, dann wird es cool plötzlich. Und inzwischen habe ich das Vertrauen. Ich habe schon immer eine Vorstellung, aber inzwischen das Vertrauen habe ich beim Hörspiel auch relativ gut gehabt, finde ich. Da habe ich halt die Regie geführt und dann habe ich oft gemerkt, okay, die sagen nicht, was da steht, gut so.
Ja, weil es authentisch ein
bisschen kommunisch. Ja, und wenn mir was wichtig war, dann ist dann schon gesagt. Und ja. Im Studio ist es das Gleiche. Wenn ich ein Lied schreibe oder wenn Andi ein Lied zusammen schreibt und ich habe das Lied schon grob entworfen und so, wenn man was wirklich wichtig ist, dann sage ich, hey, Andi, cool wäre echt, wenn du da bei der Anstelle so einen Horchen Scheiß so machst und das ist cool. Aber manchmal sage ich auch, ja, ich habe das jetzt so gespielt, aber vielleicht findest du da eine bessere Lösung. Und inzwischen kann ich mir darauf vertrauen, und jetzt habe ich ganz viel von diesem Control-Freak-Zeug abgeben können. Das ist voll schön.
Das ist voll cool. Mhm. Stark. An dem ja. Arbeite ich noch. Mir hättest du gar nicht geklärt, wie hat denn das bei dir überhaupt angefangen? Du hast gestern eine sehr interessante oder sehr lustige Anekdote einfach von dir gegeben, dass du als Kind oder ja, als junger Mensch nur einfach die Überzeugung warst, dass jeder Musik macht, weil mhm. Musik ist allgegenwärtig. Papa geht auch ständig auf Konzerte und jammt irgendwo rum,
ja.
Hat fünf, sechs Saxophone rumfliegen. Mindest. Und man macht das halt so. Man geht halt heim, man isst, man lernt und man spielt ein bisschen Musik, weil das macht man halt.
Genau, ja.
Aber wie hat das wo hat es angefangen?
Ich weiß nicht, wo es angefangen hat, aber ich habe eine sehr musikalische Familie und musikalisches Umfeld oder kreatives Umfeld, weil natürlich, also mein Papa ist Musiklehrer, Musiker, hat da schon ganz viele Alben aufgenommen, viel komponiert, viel, früher in meinem Alter sehr viel gespielt und meine Mama ist eine total tolle Autorin, die schreibt Romane und ist sehr belesen und ist im Literarischen eben mehr unterwegs. Und ewig lange Familientradition des Musizieren auch. Und ist, glaube ich, bei jedem Kind so, so wie es daheim ist, da geht man davon aus, ist es überall. Oder? Also ich weiß nicht.
Ja, klar, das, und, in gewissen Facetten, ja.
Ja, und mein Papa war, bei mir war es halt wirklich so, meine Mama, eine Gymlehrerin damals noch, die war am Vormittag halt da am Arbeiten und am Nachmittag daheim. Und Papa, Musikschullehrer, war am Vormittag daheim, am Nachmittag arbeiten. Und für mich war es ganz normal, dass der Papa halt mit seinem Saxophon oder Klarinette oder Fagott immer umspringt, der immer umgesprungen mit dem, ich muss wohin mit dem Sax und dem Koffer. War auch ganz normal, niemals anfassen als Kind, hast du noch gewusst, wenn da vor Gott rumsteht, das fassest du nicht an, weil das ist mehr wert
heilig.
Als du.
Heilig. Weil die kann ich nur machen.
Ja. Und ja, Papa viel gespielt und Proben gehabt und so weiter. Ich bin auch viel Konzerte vom Papa gewesen als Kind schon und das war ganz normal irgendwann. Das ist bei jedem so. Haben da mit 5 Klavierunterricht gehabt. Und
hab, ist halt auch der Klassiker irgendwie.
Klassiker, ja. Und
warum quält man Kinder direkt zum Klavier? Hat das am meisten Mehrwert?
Ich glaube, Klavier ist das feinste Einsteigerinstrument für Kinder, weil, blöd gesagt, drückst du auf einen Knopf und es kommt der Ton raus. Okay. Ganz viele andere Instrumente brauchen schon mal ewig, bis du überhaupt einen ordentlichen Ton rausbringst. Mhm. Zum Beispiel Gitarre, bis der Ton schön klingt, du musst Kraft in den Finger haben, musst den Bund schön treffen und das ist schon mal...
Macht Sinn.
Das krasseste Beispiel sind Blasinstrumente oder Geige. Also wenn du Geige anfängst, bis das einmal nicht scheiße klingt, das dauert ewig.
Oder bis es nur scheiße klingt.
Ja. Und Klavier ist halt echt dankbar, weil du nimmst deinen Zeigefinger und drückst und dann sagst, ja, schau, da sind die 2 schwarzen Tasten, da sind die 3 schwarzen Tasten und wenn du links runter gehst, in der Mitte drückst drauf und dann den daneben und dann können sie gleich mal alle mein Entchen spielen. Das ist für Kinder cool. Das ist der erste musikalische Zugang, das Klavier funktioniert ganz gut.
Okay, ja, schon sehr logisch.
Ja. Und es ist tatsächlich auch ein super Instrument, wenn man das dann irgendwann lässt und was anderes lernt, kann man viel vom Klavier mitnehmen.
Was hast du mitnehmen können? Weil du spielst jetzt nur, unter Anführungszeichen, ich finde es eh immer krass, Klavier und Bass, oder?
Mhm. Hat das ich habe ja Bass vor 3 Jahren gelernt, ja. Oder so zu Corona-Zeiten angefangen. Ich wollte immer schon Bass lernen, ich liebe Bass.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich mal einen Bass und gleich einen Dian. Weil...
Was kostet die Welt?
Was kostet die Welt? Und ich habe davor, bevor ich mich beschlossen habe, dass ich Bass lerne, habe ich ein ganzes Jahr lang YouTube-Videos geschaut, wie man
geil Bass spielt.
Wie man anfängt mit Bass lernen. Weil okay. Beim Klavier habe ich tatsächlich vieles falsch gemacht als Kind.
Okay.
Weil ich eben.
Ja, du hast ja Musiklehrer gehabt.
Ja, aber mein Papa und ich haben ganz. Mein Papa hat sehr darauf geachtet, dass ich niemals gezwungen werde zu musizieren.
Okay.
Er hat mir immer das Angebot gemacht, wenn wir Klavier daheim gehabt. Ich hätte jedes Instrument der Welt spielen dürfen, was ich wollen hätte. Aber ihm war immer wichtig, dass ich nicht dazu genötigt wäre. Das war ihm, er hat sich auch selten eingemischt, wenn ich geübt habe. Und wir haben noch ganz, wo ich dann älter war und im Teenageralter war, haben wir auch den Deal gehabt, ich übe, wenn er nicht da ist und er geht auch.
Also weil er das schon wahrscheinlich
nicht... weil es sicher schwierig ist, sich da nicht einzumischen. Und für mich ist es auch schwierig gewesen, vor so einem Pro da immer zum Üben
und dann spielen. Ist nur die Vater-Thematik, das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen.
Ja. Also, mein Papa und ich haben immer schon ein super tolles Verhältnis gehabt und wir haben sehr darauf geachtet, dass die Musik da nicht im Weg ist.
Ja.
Und ich habe wirklich nie Klavier geübt und habe das als eher lästige Pflicht empfunden.
Und hast du einfach gedacht, ich spiele einfach sau viel Gigs, dann ergibt sich das wohl allein.
Ja, ich weiß nicht, mit 15, 16 ist dann diese Faszination hergekommen mit den Beatles und mit Pink Floyd und dann wollte ich wollte nie Pianist werden. Ich wollte einfach Künstler werden, ich wollte sein wie der Paul McCartney und der John Bonham von den Led Zeppelin. Ich wollte immer Meisterwerke machen und ich habe mich nicht fürs Klavier interessiert, aber das war mein Werkzeug, mhm. Das Einzige, was ich ein bisschen kennen habe. Und es ist nach wie vor Sieg ist so. Also wenn die Leute mir sagen, boah, kennst du den einen Pianisten, der ist so geil und da, und ich denke mir, ja cool, aber ich interessiere mich gar nicht so viel Klavier, sondern interessiere mich für Musik und ihren 100 Alben daheim, wo gar kein Klavier vorkommt. Und Bass war dann cool, weil ich beim Klavierspielen dann später Klavier studiert und habe tatsächlich viel Baustellen gehabt am Klavier, weil ich vieles Autodidakt gelernt habe. Ich habe schlecht, haben wir vorhin schon geredet, ohne Mikrofon, ich höre schlecht.
Was ich auch voll krass finde, wenn man dann aber das ist angeborene Hörfehler, hast du gesagt?
Ja, das war so eine Kinderkrankheit eben mit zusammengewachsenen Gehörknöchelchen.
Ja, krass. Ja. Entschuldigung, gerade out of. Die Iris hat ja, also die Schmid, mit der du gestern zusammen performt hast, und ich habe gelesen, die hat ein absolutes Gehör.
Ja.
Was ist das?
Absolutes Gehör ist, wenn du irgendeinen Ton hörst und du weißt sofort, welcher Ton das ist. Also,
und was hilft das?
Das hat Vor- und Nachteile. Tatsächlich, viele hätten gerne absolutes Gehör, viele Musiker, weil, keine Ahnung, da spielt jemand mit der Gitarre spielt und du kannst sofort mitspielen, weil du hörst, was er macht. hat tatsächlich aber hat sehr viele Nachteile, deswegen bin ich froh, dass ich es nicht habe. Weil zum Beispiel Iris hört das sofort, wenn jemand, wenn eine Gitarre nicht gestimmt ist.
Ich glaube, das macht die wahnsinnig.
Und wenn einmal ein Ton zwischen einem D und einem Diss ist, was passieren kann, aber die Töne stimmen in sich, aber dann hört es keiner und es stört keiner und
Iris stört es. Ah, das ist mies. Das ist eine Perfektionismus-Thematik, glaube ich, irgendwo. Gell?
Ja, nein, das ist ein bisschen wie ein... Das ist wie ein Tick eigentlich.
Okay.
Das kannst du auch nicht abschalten.
Und okay, aber jetzt bist du da mit deinem verknöcherten Öhrchen.
Ja, die verknöcherten Ohren, ja. Ja, ich habe als Kind sogar kurz einmal Hörgeräte gehabt.
Ah, aber wenn du das dann autodidaktisch hörst, also sprich, du hörst das an und lernst dir selber an durchs Hören.
Ja, also ich habe vieles durchs Hören gemacht, ja, aber ich habe ganz lange nicht Noten lesen können. Ich habe zwar schon die Noten vor mir gehabt und so, aber mir hat man das immer zeigen müssen oder vorspielen müssen und dann habe ich so getan, als würde die Noten lesen.
Du hast auf das Blatt geschaut und hast halt auswendig gedruckt.
Okay. Ist immer noch so, also ich kann inzwischen schon Noten lesen, aber jetzt nicht wahnsinnig gut.
Aber du hast doch Musik studiert.
Ja, im Studium habe ich es gelernt.
Ach so.
Okay. Und ich habe... Ich spiele es schon zum Großteil auswendig und Noten habe ich nur so ganz grob als Stütze, dass ich noch weiß, wie umgehe. Mhm. Aber ich habe das tatsächlich erst im Studium gelernt und was sollte ich sagen? Ich habe dann ganz viele Baustellen, weil ich habe dann auch schlechte Technik, schlechte Fingertechnik mir angearbeitet. Ich habe nie das gemacht, was man mir gesagt hat. Nie. Und es war im Studium tatsächlich sehr schwierig mit mir.
Mhm. Also du mit dir selber oder die
der Lehrer mit mir und die mit dem Lehrer und so.
Okay. Und hast du Autoritätsproblem?
Nein, war nicht Autoritätsproblem.
Aber?
Sondern ich tue mir schwer, etwas so zu machen, wie es gehört.
Also du willst immer unkonventionell bleiben?
Ja. mit diesem Hörspiel-Ding, oder? Ich wollte ein Hörspiel machen und es gibt 1000 Bücher, wie man Geschichte schreibt, wie man tut, dann hast du immer, fang klein an, über mal und so, interessiert mich nicht. Und es war dann auch so, wenn du ein Album machst, versuch die und die, hat mich nie interessiert, ich wollte es einfach machen. Mhm. Und dann macht man viel Fehler, aber das ist mein Zugang immer gewesen und inzwischen kann ich mich wenigstens damit identifizieren. Und faktisch, ich habe immer noch viele Baustellen am Klavier, die mich immer noch beschäftigen. Also ich bin zum Beispiel technisch sehr schlecht am Klavier. Ich kann nicht voll flink daherfetzen und die fetten Lines raus, das kann ich nicht. Aber wir haben da irgendwie, mein Homebase ist Groove, minimalistisch spielen, in der Pocket, sagt man, mit anderen Leitsam und sehr gewissenhaft und so. Das kann ich gut. Und dann haben wir gedacht, ich möchte Bass spielen und ich möchte den Fehler nicht machen, sondern ich möchte von Anfang das gleich richtig lernen, die Technik. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang so Videos angeschaut, wie man das greift. Und ohne Witz, bevor mein Bass überhaupt da war, habe ich schon genau gewusst, wie man Dotonleiter spielt und wie man seinen Finger abstützt und wo man aufpassen muss, wo man sich nicht verkrampft. Und dann habe ich wirklich...
Aber du bist glaube ich sogar ein Slapper, oder? Oder hast du doch ein Pick? Ich war mir jetzt nicht sicher.
Jetzt verwechselt. Nein, Slap mich, wenn man die Seite schnalzen.
Nein, Mann, aber du spielst ohne Black drum.
Ich spiel's ohne Black, ja.
Ja, fix. Ja. Also, Entschuldigung, das bedeutet, dass man es.
Nein, okay. Das sind unterschiedliche Sachen. Nein, mit Pick wollte ich noch lernen, aber das ist noch mal schwach.
Ich finde es aber cooler ohne.
Ja, es ist eine Soundsache. Pick hat halt hat ein bisschen mehr Attack. Also, da klingt der Anschlag ein bisschen heller raus. Hat Bordes was, aber das kann ich noch nicht. Und Bass war halt richtig cool, weil dann habe ich wirklich, ich habe dann den ganzen Sommer wirklich brav so geübt, meine Tonleiter und hin und her. Und dann habe ich gleich gemerkt, okay, das wird langweilig, ich brauche Erfahrung. Und dann habe ich mich überall aufgedrängt als Bass. Gerade in der Reutener Szene habe ich gesagt, hey, Musikmeile, spiel mal, ich spiel Bass. Und, und jetzt auch bei dem Projekt, oder? Da in Weisenbach, ich habe Narrenfreiheit gehabt, Sebi macht ein Konzert, egal was. Und dann habe ich gedacht, geil, ich spiel Bass. Und dann muss ich die Lieder halt lernen. Und
also du hast dir unter Zugzwang gestellt.
Ja, das mache ich sowieso oft.
Okay, das ist dein Mittel der Wahl.
Ja, bester Trick, den ich mit dem Andi, mit Two Seats Left mache. Das Erste, was wir machen, ist ein Studiotermin aus. Und dann merkt man, okay, shit, wir brauchen Songs.
Okay, dann wird geschrieben.
Dann wird geschrieben.
Da habe ich gleich die nächste Frage. Was ist dir lieber, schreiben oder spielen?
Weder noch. Also, wenn ich nur spielen würde und nichts davon wäre von mir, würde es mir, glaube ich, irgendwann keinen Spaß mehr machen. Aber wenn ich nur daheim sitzen würde und dann nie auf die Bühne gehen würde, das würde auch nicht gehen.
Also für andere schreiben Hast du ja auch schon gemacht?
Ja, nicht so viel, aber ja, ein bisschen, ja.
Aber das alleine würde dir jetzt nicht bocken?
Nein.
Und nur spielen, was du aber jetzt selber geschrieben hast? Oh,
nein.
Ah, das ist unbefriedigende Antwort.
Ja, ich mache einfach beides. Zum Glück muss ich mir nicht entscheiden.
Voll.
Es ist auch cool, wenn jemand dein Zeug spielt. Das ist auch geil. Also, wo waren es ja bei diesen Musicals natürlich, obwohl er nicht selber mitgespielt. Ist noch gar nicht so oft vorkommen. Ja, manchmal, wo waren das? Ja, das passiert schon. Das ist natürlich schon cool, wenn jemand dein Scheiß spielt. Aber ich muss unbedingt spielen und ich muss unbedingt schreiben.
Mhm. Beides, Singer-Songwriter in Reinform.
Genau, im wahrsten Sinne des
Wortes. Geil.
Kurze Frage.
Ja?
Darf ich aufs Klo gehen?
Nein. Wohl, ja, sicher, natürlich. Ich habe mir nämlich, eventuell werden die Leute das jetzt dann schon hören, weil ich habe mir einen Zwischenteil überlegt.
Keine Sorge, euer Tiroler Lieblingspodcast wird immer werbefrei bleiben. Dennoch fallen bei der Produktion natürlich auch Kosten an. Wenn ihr die Arbeit dahinter also unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne via PayPal tun oder einen der sündhaft lässigen Merch-Artikel erwerben. Support your local podcast, denn jeder Obolus zählt. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Ja, ich hätte eigentlich gar nicht so viele Fragen. Was ist das nächste Projekt?
Das nächste Projekt, also wir arbeiten gerade an einem neuen Two Seats Left Album. Das ist kein neues Projekt, aber das Album ist neu.
Freue mich schon mega drauf.
Ja, danke. Mir und's auch, weil es wird wieder mal ein großes Album. Wir haben jetzt irgendwie 3 EPs gemacht mit 5-6 Liedern und jetzt kommt wieder mal ein 15 Song.
Geil.
Full LP aus, die wird richtig cool. Auf die freue mich. Wahrscheinlich kommt sie im Frühjahr, Herbst 2023 aus.
Nehmt sie dir beim Gischi auf, oder wo?
Ja, genau. Wir haben schon fast alles aufgenommen.
Ah, geil.
Ja, es fehlen noch Streicher.
Ui.
Ja, es gibt volles Rohr.
Ui, Orchester, ja. Bam.
Volle, ja. Also wir haben, glaube ich, schon 13 Nummern haben wir schon aufgenommen und 3 oder 4 fallen noch. Mhm. Und wie du es angesprochen hast, mit Musikern gemeinsam Termine ausmachen, ist die Hölle. Vor allem, wenn man mit guten Leuten spielt, die natürlich sehr gefuckt sind. Aber wir kriegen es hin und das wird auf jeden Fall anstehen. Dann mit Balcony Story, mit einer Band rund um die Sabi, das ist eine Singer-Songwriterin, die sich intensiv mit dem Thema Gewalt an Frauen auseinandersetzt. Mhm. Selber Opfer, mit dem geht sie ja ganz offen um.
Okay,
krass. Und wir haben die Band Balcony Story und damals auch ein Album aufgenommen, Chapter Truth heißt es, das sich wirklich inhaltlich mit dem Thema sexuelle Gewalt an Frauen auseinandersetzt. Und da kommt natürlich ein wichtiges, aber ein saugeiles Album raus. Mhm. Also echt.
Wie zieht man da die Differenz? Weil ich mir das gestern gedacht, oder? Die habt eine Nummer da auch gespielt, die noch gar nicht veröffentlicht war.
Ja.
Und nur zur Info, weil der Sebi hat mich da auch sehr unterstützt. Schon schwer dieses Projekt, das ich letztes Jahr gemacht habe, dass Frauen mehr Stimmen geben. So nie so geworden, wie es geworden ist, wenn der Mann hat mich da überall hin vermittelt. Da auch einen sehr großen Dank dafür. Ja, es hat sich fast schon aufgedrängt und ich war da zuerst der blinden Überzeugung, ich schaffe das selber.
Oha! Weil ich gewusst habe, du bist gleich wie ich und weil ich, was ich vorhin gesagt habe, auslagern.
Ja.
Alles, was andere besser machen können, lass es dir leid machen.
Boah, das war so wichtig.
Deswegen ist es gut geworden, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also die Videos sind...
Die Videos sind groß.
Die sind so krass. Aber ja, und falls ihr die noch nicht gesehen oder gehört habt, tut euch das. Mhm. Aber seid gesettelt. Also da muss man in der Stimmung sein. Aber ich war auf die Frage zurück. Weil man hat eigentlich dann angezeichnet, musikalisch hat eigentlich das volle taugt, oder? Und ich habe mich versucht, ich bin schon so der Mensch leider, der textlich mich da so reinfuchst.
Ja, überhaupt nicht.
Wie trennt man sich jetzt dann? Weißt du, wie du sagst, geiles Album, krasses Konzept. Verstehe, weil du kannst ja selten den Text von der Musik trennen, finde ich, irgendwie. Du kannst nicht mega viel Spaß haben, den Song jetzt da zum performen.
Ich denke schon. Also schon? Ich bin, also bei meinen Songs kümmere mich schon um den Text. Ich muss zugeben, bei anderen Songs...
Nein, ich spiele jetzt schon auf die Thematik.
Ja, also die Sabi schreibt die Texte.
Ja.
Und die hat die benutzt keine großartigen Metaphern. Die kommt auf den Punkt.
Oh.
Die sagt, du greifst mir an, das ist nicht okay, du hast meine Kindheit zerstört, jetzt stehe dafür, jetzt lerne ich damit umzugehen, jetzt rede über das, oder sowas wie, es ist nicht deine Schuld und also zu sich selber sagt sie das so. Und also die hat wirklich ganz klare Texte. Ganz einfache Texte, ja. Und mit den Texten spielen vier Typen mit ihr. Und wir finden das Thema alles sehr wichtig. Wir haben mit dem Thema null Berührungspunkte. Also wir haben selber keine Gewalt erlebt und ausgeführt auch nicht. Uns ist das Thema einfach wichtig, aber mit dem Texte mischen wir uns genau gar nicht ein.
Ja, na, muss ich nicht einmischen.
Ja. Sie sagt uns, dass der Text so in der Stimmung soll das ungefähr sein. Vielleicht hat sie ja zwei, drei Akkorde am Klavier parat und dann schreiben wir eine Nummer und es ist schon oft vorgekommen, dass sie gesagt hat, cooles Lied, aber boah, in dem Lied geht es um das und das. Das sollte echt ein bisschen mehr in die Fresse sein und aggressiv und nicht wie so eine nette Ballade klingen. Oder umgekehrt, das ist ein sensibles Thema, da hätte sie gern, dass das ein bisschen ruhiger ist und in die Richtung. Und wir versuchen das nach bestem Gewissen umzusetzen. Aber wir reden immer nur von Kunst und die Texte sprechen für sich und wir haben auch zwei, drei Nummern dabei, die wirklich dieses Thema musikalisch umrahmen. Da gibt es zwei Nummern zusammengeheftet, die heißen Abuse und Victim Blaming. Und die klingen auch so. Da gibt es einen Mittelteil, der klingt wie ein psychischer Irrgarten voller Ängste und Aggressionen. Und das ist ja, das erfüllt seinen Zweck, aber du kannst nicht das ganze Album so machen, weil wir wollen ja Leute damit erreichen und deswegen muss die Musik ja cool sein. Und
ja, hörbar.
Hörbar. Halt, ja. Und da gibt's deswegen gibt es eine Nummer, die blöd gesagt schmissig sein, aber eine Nummer heißt Catcalling und die heißt, singt sie halt, you can't call me your kitty cat. Und das ist so eine fuck you Nummer. Und natürlich hauen wir da eine und wichsen in unsere Instrumente eine und haben riesen Gaude, wenn wir das spielen. Und das kommt an, die Texte kommen an, aber die sehen auch, die glauben an das, die spielen das und die haben Spaß. Das Thema ist schwer, aber es ist, glaube ich, schon erlaubt, dann bei Spaß dran zu haben, das Thema nach außen zu tragen. Und klar ist ein anderer Umgang in der feministischen Szene, gibt es ja viele, die das strenger sehen, die sagen, boah, da darf man nicht humoristisch rangehen, man darf, es dürfen keine Männer auf die Bühne, gell? Da haben wir so ein bisschen ein Thema, wir sind jetzt schon einmal nicht gebucht worden, weil Männer in der Band mitspielen, das finde ich scheiße. Weil ich
denk mal, ist ja so, aber da tut sich halt die feministische Bewegung gefallen. Aber ja, das ist
auch immer, da habe ich mir gedacht, boah, schade, es habt vier Typen dabei, die wirklich das wichtig finden und sich beteiligen wollen an der Bewegung und dann werden sie ausgrenzt. Ich verstehe schon, Frauen auf Bühne, ich habe schon verstanden. Ja,
aber muss man verpasst die Gelegenheit, Allies zu gewinnen. Also einfach Menschen, Männer, die einfach eigentlich mithelfen, mitwirken wollen, aber viele, wenn sie halt da wirklich so straight strikt durchlaufen.
Es ist natürlich schon die Gefahr da, dass sich dann die Männer selber wieder in den Vordergrund stellen, weil sie sich selber so feiern, dass sie für das einstehen.
Ja.
Ganz klar, die Gefahr ist da. Wer Balcony Story kennt und wer vor allem uns vier, Giko, Jakob, Benny und mich kennt, wir sind wirklich nicht so Typen,
die sich da vordrängen. Aber was eben ist, man geht ja nie davon aus, dass man kennt ja jetzt die Band immer persönlich.
Ja. Also ich darf jetzt auch nicht für die ganze Band reden. Ich rede von mir, ich finde das Thema wichtig und ich finde, es ist erlaubt, Spaß dran zu haben, das Thema nach außen zu tragen. Weil wir wollen das natürlich, wir wollen, dass die Leute ein Album kaufen und das auflegen und sich denken, geiler Sound, cool. Das wollen wir. Und da, dass wir über diesen Weg dann diese Thematik ansprechen, nicht umgekehrt. Dass ich immer denke, jetzt hoch immer Texte über sexuelle Gewalt an und vielleicht ist die Musik dann interessant. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Ist so richtig. Ja. Also vor allem diese Intention, dass ich jetzt genau sowas anhöre, ist jetzt irgendwo nur selten. Gerade wenn du ein Victim bist, dann ist jetzt die Tendenz da. Sondern eher, wie du sagst, im Umkehrschluss. Man hört sich was an, denkst du, wow, okay, alles geht ja darum. Also ich bin zum Beispiel der Mensch.
Ja. Und da kommt eben dieses Album aus und das wird echt, das ist, ich habe mir heute gerade die Masterfiles angekocht und das wird echt cool. Und es kommt da auf Platte aus und ja, das... auf das freue ich mich, das steht an, was habe ich gesagt, Two Seats Left, das Balcony Story Album. Dann haben wir mit Spilliff, mit der Rapperin.
Boah, das habe ich auf das freue, ich habe gesagt, dass du da jetzt ein Combo hast. Boah, Alter, ich habe so Bock, ich will es eh schon ewig sein.
Ich habe Bock, das wird so cool. Also die Spilliff, wer sie nicht kennt, Innsbrucker oder aus Zürl ist sie, Rapperin, zusammen mit dem Rudi Monter spielen sie, glaube ich, jetzt eh schon 10 Jahre zusammen.
Das ist so cool.
Und das ist echt cool, richtig gute Texte und so bodenständiger Hip-Hop irgendwie.
Ja, aber so ehrlich,
geil. Eben, das ja. Ah, und die hat ein Andi, ein Fischti und mich gefragt, Fischti, super Schlagzeuger. Das war so großartig.
Ja, zu mir ist sie toll.
Ja, ja. Und ich hat gesagt, hey, sie will ein Hip-Hop-Album machen, mit Liveband, so ein bisschen jazzig unter Anführungszeichen. Und wir haben uns da um die Osterferien haben wir uns 3 Tage in das Studio eingenischt und haben einen Marathon hingelegt. Wir haben in 3 Tagen 10 Lieder geschrieben und aufgenommen.
Wahnsinn.
Sie wollte eigentlich so kennenlernen, Scheiße machen.
Ach,
so,
nix. Hey, volle.
Record.
Record on.
Und jetzt feilt der Jo Stöckholzer da schon einen Sommer lang an dem Album und ich bin echt stolz auf das, was passiert ist. Das ist echt, das ist cool geworden und da sind wir jetzt gerade am Planen für nächstes Jahr schauen wir, dass wir eine Tour und einige Gigs zusammenbringen.
Cool.
Schaut aber echt gut aus, also die Nachfrage ist da.
Voll. Geil, habe ich mega Bock drauf.
Ja. Und darf ich noch weiter?
Unbedingt, also ja. Du bist gerade fertig, krass.
Ja.
Er wundert mich ja gerade, Entschuldigung.
Ja, sorry. Dann natürlich 2. Staffel Herrgottszeiten. Ja. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, trotzdem Stress. Mhm. Und ich freue mich, weil ich habe total viel gelernt von der 1. Staffel.
Und ich glaube, dass wir jetzt ein cooles Set haben.
Ich glaube, es ist so, die Basis ist geschaffen. Es gibt noch vieles, was man besser machen muss, von der Promo abwärts. Aber ich freue mich drauf, aus den Fehlern zu lernen und neue zu machen. Ich bin jetzt ein bisschen ausgerastet wieder und haben Bock. Haben wir mit Mike noch getroffen schon und wir haben schon mal grob 2. Staffel angefangen zum Schreiben.
Geil.
Und das,
da haben wir ein bisschen Angst gehabt, dass du das wieder verschludert. Also sprich,
ins Auge fasst. Wir haben 3 oder 4 Tage haben wir uns Zeit genommen. Wir haben effektiv 4 Stunden am Stück haben wir das gemacht und den Rest haben wir James Bond geschaut.
Das ist, die beste Präferenz.
Ja, nein, man muss schon sagen, wir waren marktfest heute und haben uns Input geholt.
Also sind auf Recherche-Tour gegangen.
Ja, und Sprüche suchen.
Ja, und da hast du auf alle Fälle richtige tiefen Teich erwurschen.
Ja, eben. Und da sage ich jetzt kein Datum, weil man keinen Druck machen will, aber da wird auf jeden Fall eine 2. Staffel angesetzt.
Geil.
Ich hoffe natürlich, dass wir die Förderung wieder kriegen, aber irgendwie werden wir es immer irgendwie machen.
Ja.
Es ist wie mit der Zeit. Das Geld, was man hat, pulvert man aus. Und wenn man viel hat, pulvert man viel aus, wenn man wenig hat, wenig.
Alter, ich mache das so nur fürs Benzingeld, ist mir das auch schon
wurscht. Ja, danke. So Leute wie du sind wichtig
für uns. Ich bleib, bis ich weg bin.
Ja, zum Glück denken viele so.
Ja, es kommt sowas einfach ruhig zustande.
Also. Und man muss so, die Musiker und Künstler, die es berufstätig oder professionell machen und davon leben, die meisten trennen wirklich kulturelle, künstlerische Aufgabe von am Job. Mhm. Ja, also wenn ich eine Firmenfeier spiele, dann verlange ich da meine Gage und mein Fahrtgeld und das muss passen. Aber wenn ich, keine Ahnung, mit Balcony Story ein tolles Album mit einer wichtigen Message verbreite, dann spiele ich ja in Meran vor 10 Kulturfuzis und kriege dann 50 Euro.
Ja.
Das ist okay. Das ist okay für mich.
Ist okay.
Das trennt man irgendwann. Das ist ganz cool, dass auch viele so denken. Und das Letzte, was noch ansteht, wir werden ziemlich sicher in Reute um die Weihnachtszeit ein Weihnachtsprogramm machen. Wir wollten wieder ein Musical machen, ist sich heuer nicht ausgegangen. Mhm. Und die Schmied-Iris hat die Idee gehabt, mit einer Mischung aus Texten, Lesen und Weihnachtslieder cool umarrangiert auf Funk. Mhm. Du schaust ganz kritisch.
aber ja.
Ich finde es cool, weil ich wollte eigentlich...
Ich werde es mir wieder anhören.
Weißt, ja. Ich wollte vor einem Jahr schon eine Weihnachts-CD machen.
Jesus.
Aber halt, weil ich habe Gabalier-Weihnachts-CD nicht mehr angekommen.
Boah, die war so schlimm.
Ja, die war richtig. Der Typ hat sich komplett kaputt gesungen.
Also, fett sein Hinig, ey, ich habe mir das live angeschaut, aus einem unrealistischen Grund.
Schade. Und das machen alle Großen, bringen irgendwann eine Weihnachts-CD raus. Warum? Weil es ein Riesengeschäft ist und weil die Lieder GEMA-frei sind.
Ah, falls Weihnachten ist.
Na, weil die Stücke schon so alt sind.
Ach so.
Also prinzipiell gilt ja, jeder Song gehört ja wem oder gibt es Rechte, sowohl auf den Text als auch auf die Melodie. Und Ausnahmen sind Volkslieder, wo man nicht weiß, wer die geschrieben, die einfach über den Volksmund übertragen worden sind. Und irgendwann verfällt auch dieses Recht, nämlich nach 80 Jahren des Ablebens des Künstlers.
Oha. Okay. Also es ist immer nur eine Generation, das profitiert von dem.
Es dauert schon lange. Zum Beispiel Beatles, da leben nur zwei. Wenn die, bis die, also da vergehen 100 Jahre, bis die Rechte frei sind.
Mindestens.
Also 150 Jahre, nachdem die veröffentlicht worden sind. Und die Weihnachtslieder sind halt schon uralt. Deswegen machen es viele, weil die zahlen keine Rechte. Die können mit den Liedern machen, was sie wollen. Gabalier haut ein Weihnachtsalbum aus, sie
verdient ein
Schweinegeld damit.
Boah, das war so.
Aber ja. Und wir wollen kein Schweinegeld verdienen, aber wir haben oft ein Thema mit den Rechten, gerade bei diesen Musicals. Deswegen machen wir oft die eigenen, weil wir wollen eigentlich gern Klassiker machen. Mhm. Und da ist oft so ein geschissener Verlag dahinter, der nicht einmal zurückschreibt, wenn so kleine Fuzzis da hinschreiben. Und wir haben uns gedacht, wir wollen irgendwas machen und Tirol bietet sich halt an mit den Hotels und so, dass du halt ein kleines Weihnachtsprogramm fährst. Wir wollen ja einfach nur irgendwas machen. Und das scheint jetzt schon wieder ein bisschen größere Ausmaße anzunehmen, als wir wollen.
Interessant.
Es hat zuerst kosten, ein paar Texte vorlesen und dann haben wir schon gesagt, ach cool, wenn das Setting irgendwie so eine Bescherung ist und Familie und jeder hat so sein Dick und seinen eigenen Kopf und Papa ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, den geschissenen Weihnachtsbaum da irgendwie zurecht zum Schneiden und die Mama ist wieder, weil sie den ganzen Tag kocht und keiner hilft, dann gibt es den Schwiegersohn, der sowieso aus der Kirche austreten ist und der Opa, der überhaupt nichts checkt und so, wollte man schon ein bisschen so Stereotypen fahren und da habe ich jetzt einen Haufen Weihnachtslieder umarrangiert. Auf meinst du so, wie du Lieder von mir kennst, dem minimalistischen Funk-Ding. Und auf das habe ich eigentlich Bock und das steht jetzt Weihnachten an, dass man da im Außerfern ein bisschen was macht. Ich glaube, dass das cool wird.
Wohl, da hältst du was ab.
Obwohl du kritisch schaust, aber...
Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen mehr überzeugt tatsächlich. Aber bei Weihnachtslieder-Konzerten, da wurde ich immer skeptisch. Weil ich finde 23. oder 24. da komme ich mit Weihnachtslieder richtig klar, das taugt mir, da freue ich mich drüber.
Es wird eher was für vorher.
Wenn ich da schon gefühlt am 1. Dezember Oktober. Wahrscheinlich eher Oktober. zugeschissen wird mit der fucking
Bimsbar. Ja, ist halt auch mega Geschäft und deswegen ist bis zum, ich meine, es gibt es ja jetzt schon beim Empress die
Lebkuchen
und alles. Mm. Aber ich weiß es gleich, weil die Truppen, mit denen wir es machen, diese Reutener Gang, wo eben Leisi, Iris, Andi, der Engel Mike, die Diana Dobler ist dabei, der Wacki, der Bernd Bresl manchmal und Michi Hosp. Das ist eine coole Gang, da macht es einfach immer Spaß, zusammen was zu machen. Und ich habe gesagt, ich würde gern irgendwas machen, weil ich habe vorhin zu dir gesagt, im Herbst bin ich immer gerne in Reute. Und dann könnte ich wieder ein bisschen bei meinen Eltern sein, könnte ein bisschen was arbeiten. Das ist immer eine schöne Zeit irgendwie.
Ja, ist wirklich die schönste Jahreszeit.
In Reute ist Herbst cool, ja.
Voll.
Voll, ja.
Also wenn man mal irgendwann ins Außerfahren fahren möchte, wenn es denn möglich ist, dann im Herbst.
Am besten so Ende September, Anfang Oktober, wenn der Altweibersommer nochmal vorbeischaut.
Finde ich ganz komischen Ausdruck, aber ja, Altweibersommer.
Ja.
Also halt, wo das herkommt, aber machst du das?
Ich weiß nicht, hat es irgendwas mit den Wechseljahren zu tun?
Ich glaube eher, Ita.
Okay.
Oh, ich hätte zum Schluss nochmal gescheit verstiegen.
Also, nein, ich weiß nicht, woher es kommt. Ich überlege nur laut, weil ich denke mal, vielleicht hat es gar nichts mit Weibern, Frauen und Männern zu tun, aber vielleicht kommt die Sexualität irgendwann, kehrt vielleicht zurück, ab einem gewissen Alter.
Mhm.
Kommst du, warst ja immer jung und gibt Vollgas und so, und dann hat man diese Flaute da mal so ab Kinder und Ehe, so mit Mitte 30 bis 50 und dann mit Kinder ausziehen und vielleicht geht es dann nochmal kurz los und es ist so wie das Sommer, der, wo jetzt ist Anfang September, Ich rede mir dann scheiße. Jetzt ist Anfang September, es ist kalt und nass und scheiße und so. Okay. Und dann wird Oktober und dann wird es nochmal richtig warm.
Okay.
Wie die Sexualität, die nochmal kurz zurückkommt, kommt. Kurz vorm Ableben. Ist doch eine gute Definition, nicht?
Danke, ja, die nehme ich auf alle Fälle so auf. Würde aber definitiv in Stein meißeln, so okay, die Theorie. Okay, ja,
passt. Ich schaue danach nach.
Okay.
Ja.
Na, schauen wir jetzt nach und lass es gut sein. Ich finde es voll super, dass du da warst.
Ja, danke. Voll. Ja, jetzt danke lass mich mit deinem ekelhaften Schlusswort da.
Ja, lass sie dir jetzt echt schon. Dass die Leute zum Schluss jetzt denken, jetzt haben sich die ganze Zeit gedacht, oh, das ist Hebi, so ein feiner Kerl.
Aber nein.
Zum Schluss hat er noch einen Alt-Vibro-Sexual-Schmäh gemacht.
Achso, das habe ich jetzt gar nicht so gemacht eigentlich. Das Wort Vibe ist sehr alt und
das ist aber nicht gut. Aber Frauen finden es interessanterweise extrem abwertend. Ha. Ich sage auch voll oft echt...
Ich benutze das Wort nie, ich benutze das tatsächlich das Wort Alt-Weiber-Sommer deswegen, weil ich nur diesen Begriff kenne für das.
Tito. Aber ich sage ab und zu Frauen Vibe.
Ah, ja.
Und da kriege ich mal hart ohne klatscht wahrscheinlich, also verbal, und ich muss das einsagen, dass das nicht richtig ist.
Ja. Nein, also, das Wort ist einfach schon lang und oft
schlecht benutzt worden. Warum ist, aber da habe ich, Gott, jetzt kann man eh schon philosophieren, was eh schon wurscht ist, aber, weil man sieht ja oft so Weiber, oder? So, die Weiber.
Das ist eine Anzahl. Heute noch viel, ich sage nie Weiber.
Okay, ja, Reiter, wir sind aber auch richtig so zurück. Stellerweise, gerade in Sachen Feminismus, ein rückständiges Bevölkerung, rückständiger Bevölkerungsanteil. So, finde ich jetzt. Ja, alle mal pauschalisieren, wenn es halt schon gehabt. Alles in Schubladen stecken, alles.
Ja?
Ja.
So wie du halt mir angerufen hast gesagt und kommst dich jetzt
sparen. Ja, und was war? 10 nach 5.
Ja, weil du gesagt hast, ja, weil.
Das war ein das Schmäh. Hast
Fleiß gemacht?
Nein, hast du jetzt Fleiß gemacht. Von Meta hast du jetzt Fleiß gemacht. Nein, ich hatte zu dir gesagt, ja, man darf Appetit früher noch wegfallen, sonst wärst du auch noch pünktlich da. Ich sagte, was glaubst du von mir? Ja, genau das. So.
Schublade ist
okay. Sehr nein, wir messen jetzt hinter zwei Männer darüber, die philosophieren, ob Vibe ein gutes Wort oder
ich schlecht glaub, so ist. Ich glaube, das Wort Vibe ist wie viele andere Wörter, die man früher benutzt hat, jetzt nicht mehr benutzen sollte. Einfach aus dem Grund, weil man die Wörter in Zusammenhang mit Taten, die einfach nicht okay sind, wie Rassismus, Sexismus und so, hat das Wort, hat diesen Stempel einfach schon viel zu viel drauf. Mm. Und gibt es ja ein paar solche Wörter.
Ja, hoch.
Und klar, im Endeffekt, das Wichtigste ist natürlich, wie meint man es, aber es wird schon die einfache Lösung sein, dann einfach Wörter, die damit behaftet sind, einfach dann aus dem Wörterbuch zu streichen.
Ja, einfach auszunehmen.
Ist schon ganz ein normaler Weg, die Sprache verändert sich ja immer.
Und ja, außer es geht ums Gendern. Aber das fasst ja immer Zeit auf.
Ja, das fasst aber sicher
nicht auf. Da mach ich noch einen Podcast, glaube
ich. Ja, Fakt ist, ich benutze das Wort Vibe und Viber nie, aber ich benutze das Wort Alt-Viber-Sommer und meine Definition ist vielleicht falsch. Ich finde sie sehr gut. Ich würde sie jetzt nicht auf die Frau beziehen, sondern einfach allgemein. Aber vielleicht kommt sie von dem.
Okay. Ich versuche absolut das Wort Vibe aus meinem Wortschatz zu streichen, allerdings schwer zu empfehlen den Podcast Vibers, weil er super ist und die zwei Frauen Leila Lowfire und Toya Diebel sehr humoristisch, sehr gesellschaftskritisch und zwei extrem super coole und starke Frauen sind. So, jetzt aber, danke, dass es dich gibt.
Hey, danke, dass es dir gibt.
Ciao, Fetti.
Fetti, gut.
Vielen Dank fürs Zuhören und sich wieder mal die Zeit nehmen. Ein besonderer Dank gilt auf Lebzeiten Sebastian Schweiger für die Intro-Melodie, Markus Ganster für den Intro-Gesang, Robin Frank für diese unglaublich charmante Werbeschaltung. Alle Logos vom Geschwätz-Podcast stammen aus den fähigen Federn von Gregor Renn. Und das Outro, das ihr gerade hört, spielten mir die Leute von Special Broadcast ein. Aufnahme, Schnitt und Videobearbeitung mache ich, Thomas Schweißgut. Danke, dass es Enk gibt. Ciao, Fiering.